Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem Gast, der vermutlich die nächste industrielle Revolution baut. Und zwar, es geht um Roboter. KI kennen wir alle, bloß jetzt bekommt KI einen Körper. Henrik Susemihl als Gründer von GoodBytes baut und liefert Roboterküchen aus. Ich wollte von ihm wissen, wie steht es um den Robotermarkt? Müssen wir als Gesellschaft uns auf den nächsten großen Wandel vorbereiten und welche Gefahren lauern da eigentlich? Und das ganze Thema, wie baut man eigentlich ein Hardwareunternehmen in Deutschland auf? Freu dich auf intensive 75 Minuten mit vielen Insights über Henriks Geschichte, was da draußen passiert und was du wissen musst, um morgen dabei zu sein. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Back to the roots.
Back to the roots.
Fühlst du dich wie zu Hause?
Ich fühle mich sehr wie zu Hause, ja. Richtig. Ungefähr 4 Jahre ist ja, dass wir hier waren, in unserer alten Heimat. Ja.
Ich wollte gerade sagen, du hast uns hier besucht in unserem Office, dein altes Office. Wir haben schon darüber gesprochen, was eigentlich gerade passiert und was bei euch gerade passiert. Ich habe mich die letzten 48 Stunden nochmal richtig in das Thema Robotics, AI versucht reinzunerden, aber ich bin froh, dass wir dich heute da haben und dem ganzen Thema nochmal eine andere Perspektive geben. Ich würde einleitend, habe ich so gedacht, so, weißt du noch deinen ChatGPT-Moment?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ist so ein bisschen, bleibt da fast wie so der 9-11-Moment irgendwie im Kopf.
Ja, halt. So, was hast du eingegeben? Kennst du auch den ersten Prompt?
Ich weiß nicht mehr den allerersten Prompt, aber ich war wirklich hooked für Stunden dabei. Also ich habe wirklich erstmal Quatsch gemacht. Ich weiß, es waren irgendwelche, keine Ahnung, dumme Geschichten oder sonst was, was man sich irgendwie hat schreiben lassen. Aber es war halt wirklich so innerhalb von so 10, 20 Minuten hast du realisiert, so, what the fuck?
Das ist game-changing.
Ja.
Ich weiß es auch noch. Und jetzt hat man diesen ChatGPT-Moment, der jetzt irgendwie 2,5, 3 Jahre zurückliegt. Und ich glaube, AI ist nicht mehr wegzudenken. Und das nächste wirklich große, große Thema, was gerade auf uns zurollt, ich glaube, was noch viele nicht so ganz begriffen haben, aber du wahrscheinlich, ist so das Thema Robotics.
Ja.
Die Preise, ich habe mal geschaut, von 2011 bis heute haben sich halbiert. Also früher hat so ein Industrieroboter um die $50,000 gekostet. Mhm. Jetzt sind wir irgendwie so bei 23.000. Nehmen wir uns mal kurz mit, wo stehen wir gerade? Was passiert gerade in dieser Welt mit Hinblick auf Roboter?
Ja. Also, ich glaube, Roboter sind für die meisten Leute für wenigen Jahren eigentlich nur Science Fiction gewesen. Und das, was man halt kennt, ist halt so iRobot, so die typischen Filme, obwohl sie eigentlich schon lange, lange seit Jahrzehnten so Backbone unserer ganzen Industrie sind. Aber sie waren halt eher so in der Schattenwelt, dass sie im Hintergrund halt einfach Dinge billig machen. Warum kosten iPhone so viel, wie es kostet? Weil es alles halt irgendwie durchautomatisiert ist. Und das, was jetzt auf einmal so in den letzten 3, 4 Jahren oder sowas passiert ist, ist, dass einfach eine unfassbare Geschwindigkeit irgendwie in das Thema reingekommen ist, wie sich halt diese nächste Evolution jetzt gerade bildet. Bisher waren das alles immer relativ dumme Maschinen, die ganz einfache Aufgaben machen, sehr präzise, immer wiederholbar. Und auf einmal kommen die Systeme halt irgendwo da, wo unser tägliches Leben auf einmal damit in Berührung kommt. Und ich muss selber sagen, obwohl ich das jetzt seit 15 Jahren mache, habe ich vor 10 Jahren sicherlich vieles auch noch für sehr viel Quatsch gehalten. Und wenn man sich so angeguckt hat, wie damals so die ersten von Hyundai gebauten Humanoiden dann über sich selber stolpern oder stümperer Fußball spielen, hat man sich nicht vorstellen können, dass auf einmal solche Dinge in so 2, 3 Jahren, so ähnlich wie halt auch dieser ChatGPT-Moment, vollkommen explodieren und man halt quasi jede Woche News sieht und irgendwie neue Demo-Videos, was die Systeme halt können. Und es ist, glaube ich, wirklich gerade so das Race in vollem Gange so für halt die Next Era, was Roboter bald machen werden.
Absolut. Ich glaube, ich erinnere auch noch mein erstes Boston Dynamics Video, wo man da diese Roboter gesehen hat, die da irgendwie so ein bisschen holprig rumstülpern und hinfallen. Und dann war es irgendwie ein Game Changer, dass sie von alleine aufgestanden sind. Ja. Und über die Jahre konnte man jedes Mal diesen Release sehen, wie sie ja eigentlich im MIT in den Labs an den Universitäten entstanden sind.
Ja, da hatte ich auch einen ganz spannenden Moment. Tatsächlich, ich weiß, du kennst ja hier Spotted sicherlich, diesen gelben Roboterhund. Da gab es irgendwann dieses Teaser-Video, wo der dann halt so wirklich ganz dynamisch dazukommt, dann so einmal schnell in die Kamera guckt, wieder halt weg. Und das war für mich wirklich so ein Ding, was ich auch ganz vielen Leuten gezeigt habe, so, es passiert. Fuck.
Ja.
So crazy habe ich es noch nie gesehen. Und das war auch für mich so der Moment, okay, das war jetzt so 7 Jahre Research, jetzt wird's real.
Was passiert da? Und Ziel ist es so, die nächsten 60 Minuten oder auch länger mal komplett zu verstehen. A, ist mein Ziel so ein bisschen, was passiert gerade in dieser Robotic World? Also wie kann man das den Nicht-Techies wie mir mal greifbar machen? Mhm. Auch so einen Blick in die Zukunft wagen. Also wo standen wir vor 5 Jahren? Wo stehen wir heute? Und was glaubst du, was sind die Predictions für die nächsten 5 bis 10 Jahre? Dann wollen wir natürlich über deine Company sprechen. Ihr habt gerade mega Aufwind. Also schon mal als kleiner Cliffhanger, ihr habt gerade einen US Army Deal eingetütet. Habt gerade gutes Momentum, seid dabei eine große Runde zu bauen. Da mal reinzugehen, was bedeutet es eigentlich, ein Hardware-Startup zu bauen mit wenig Ressourcen, hier bei uns quasi im Office.
In Deutschland.
In Deutschland, nicht im Silicon Valley. Und dann aber auch nochmal auf diese gesellschaftlichen Implikationen einzugehen. Also werden wir in 5 Jahren nur noch automatisierte Roboter haben und wir müssen nicht mehr arbeiten. Also all das, ich glaube, da sind so viele Themen dabei. Du hast viele spannende Anekdoten mitgebracht. Lass uns nochmal reingehen und mit deiner Story so ein bisschen starten. An dieser Stelle, alle, die das erste Mal oder schon mehrmals eingeschaltet haben, noch nicht, folgen uns mal alle Hörerinnen und Hörern über die verschiedenen Kanäle. Daher eine kleine Bitte an dich, folge doch dem YouTube, Spotify oder Apple Account, damit wir weiter wachsen können. Denn dieses Wachstum bedeutet gleichzeitig auch mehr spannende Gäste und mehr spannende Gäste bedeutet natürlich mehr Insights. Also an dieser Stelle einen kurzen Klick auf Abonnieren und eine kurze Bewertung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's weiter. Wir haben verstanden, es passiert super viel auf der Preisseite. Was passiert gerade? Großer Blick nach China, Europa und USA. Vergleich das mal, kannst du das mal einordnen für uns?
Also ich glaube, überall, wo du hinguckst, fließt auf einmal so viel Geld in diese Branche wie noch nie. Was sowohl die ganze Venture-Capital-Welt angeht, gibt es Milliardenrunde nach Milliardenrunde, Billion-Dollar-Bewertungen, die passieren. Auch die alten Industriegiganten, Riesendeals, gerade vor ein paar Tagen, ABB wurde von Softbank geschluckt. Ich glaube, einer der in der Geschichte größte Robotic-Deal, den es jemals halt dahinter gab.
4,2 Milliarden oder sowas, ja. Ne? Also das ist wirklich...
Oder 5 sogar, ich weiß nicht.
Ja,
irgendwie. Oder Dollar, genau.
Ja, genau.
Ja, 5 Milliarden Dollar. Es ist wirklich ein Race, was gerade auch genau aus diesen drei Regionen entsteht. Und natürlich sind China, USA viel, viel mehr Ressourcen. Es ist einfach verrückt, was in China auch für einen Speed passiert. Gerade einfach natürlich, dass sie halt jetzt über die letzten Jahrzehnte Hardware so günstig bauen konnten wie halt kein anderes Land. Hilft ihnen irre dabei, natürlich das halt wirklich in Massen zu machen. Und guckt man sich so Firmen wie Unitree oder sowas halt an, ist es wirklich beeindruckend, wie die halt irgendwie in 2 Jahren von so halt gut entwickelten Prototypen auf einmal zu, du siehst die ganze Zeit nur noch Influencer-Videos, wie die irgendwie mit diesen Robotern irgendwie so Ringfights oder irgendwie sowas halt machen. Es ist irre, was da halt so reingeht. Und das Spannende ist, es ist ein bisschen so wie auch dieses AI-Race, was du halt so mit den Large Language Models hast oder generell, dass es halt wirklich ein, glaube ich, auch globales Thema ist. Wer hat in diesem ganzen Thema irgendwie halt einen ganz großen Vorteil? Also es wird eine riesen Auswirkung auf so die ganze Industriewelt halt haben. Wie günstig kannst du Dinge herstellen? Was kannst du auf einmal für Services mit den Systemen anbieten? Und du merkst halt wirklich, dass halt, wenn wirklich Regierungsvolumen an Investment in diese Richtung halt gehen, dann geht es halt wirklich auch so um die zukünftige Positionierung. Wie relevant sind wir eigentlich als Region? Und das spürst du halt besonders zwischen so dem Battle aus so den Startups aus USA und halt China.
Ja, und es gibt prominente Stimmen, egal ob es ein Elon Musk, Peter Thiel oder sowas sind oder auch von Softbank, die halt sagen, Hardware ist eigentlich der letzte und relevante Layer für AI. Ja. Also das eine sind irgendwie diese Large Language Models, OpenAI, Perplexity, wie sie alle heißen. Aber die jetzt in die Maschinen zu bringen, das ist eigentlich der nächste Game Changer und das ist ja so ein bisschen Embodied AI.
Genau. Richtig. Das ist auch irgendwie gerne immer mal vergessen, weil die Startup-Welt natürlich die letzten paar Jahrzehnte halt extrem geboomt hat, durch so erst die ganzen Dotcom-Firmen und dann hast du irgendwann so die Software-as-a-Services und so App-Layers und so etwas alles davor. Aber die Welt läuft halt nur mal auf Hardware. So alles, was wir irgendwie konsumieren, was wir irgendwie an Produkten haben, mit was wir interagieren, ist irgendwie halt alles Hardware. Und gefühlt wurde das halt eine ganze Weile vergessen, dass das halt ein ganz, ganz relevantes Thema ist, um halt so den nächsten großen Breakthrough halt zu machen. Und genau das passiert jetzt halt. Auf einmal Hardware wird irre viel günstiger, auf einmal werden Dinge möglich, die ja halt unvorstellbar irgendwie noch halt war.
Und man muss ja sagen, alle reden, also der deutsche Wohlstand, Maschinenbauer, das war ja unsere Königsdisziplin die letzten Jahrzehnte. Also wir haben das ja quasi, wir haben ja ganz viel Know-how hier, haben da ganz viel Wertschöpfung, ist da stattgefunden, das wandert jetzt gerade so ein bisschen nach China ab, aber da will ich nachher auch nochmal mit dir rein, was da eigentlich die deutschen Tugenden waren und sind und welchen Wettbewerbsvorteil wir eventuell doch noch hätten, um einen neuen Exportschlager zu bauen.
Ja.
Warum ist es verdammt schwer, Robotics, Hardware, da ein Startup zu gründen? Wie habt ihr euch entschieden? Lass da mal reingehen.
Ja, also ich mache Robotics selber jetzt schon seit über 15 Jahren ungefähr. Ich habe damals so in der Uni Mechatronik irgendwann studiert und habe dann ein zufälliges Glück gehabt, dass ich irgendwo mal in den richtigen Raum spaziert bin, auf der Suche nach einer Abschlussarbeit, wo ein Roboter stand und der mich so gepackt hat, als man das erste Mal den mit so einem Joystick bewegen konnten und das einfach so ein Science-Fiction-Gefühl war, halt wie das irgendwie sich, wie sich das anfühlt. Dass ich dann in diese Welt gerutscht bin und mache eigentlich mein ganzes Leben jetzt schon irgendetwas, was halt irgendwie Hardware-Connection halt auch hat. Warum ist es so schwer halt? Ja, weil es einfach wirklich lange Zyklen sind, teilweise so ein Produkt halt wirklich zu bauen, zu entwickeln. Das ist ziemlich, ziemlich teuer. Und du hast halt einfach unfassbar viele Disziplinen, die du halt zusammenbringst. Okay. Ach so, okay. du hast halt gerade, also Robotik ist ja, das finde ich auch so faszinierend in dieser Welt, du hast eigentlich alles, was irgendwie Ingenieurkunst irgendwie zusammenbringt, brauchst du, damit es funktioniert. Du brauchst Maschinenbauingenieure, du brauchst Softwareentwickler, Elektroingenieure, jetzt halt AI, Sensorik und so etwas. Und wenn du halt alles kombinierst, dann entsteht halt irgendwie ein geiles Produkt daraus. Und diese Komplexität macht es halt natürlich irgendwie sehr viel schwieriger. Also du kannst nicht einfach irgendwas aufbauen, sondern musst ganz viel halt von Grund auf irgendwie halt neu bauen. Auf der anderen Seite, wenn du es halt gemacht hast, hast du halt etwas, was halt wirklich auch langfristig halt irgendwie dir halt einen wirklich großen Vorteil irgendwie bietet, einen krassen Einstiegsbarriere gegenüber anderen. Und ja, irgendwie bin ich ein Mensch, der halt Hardware baut und das immer bisher schon gemacht habe.
Auch das hat sich ja irgendwie, also verändert sich doch gerade, oder? Also Hardware war ja lange, lange, lange nicht sexy, also wurde ja wirklich gemieden. Immer hieß es Software as a Service, viel schneller, kann schneller iterieren. Hardware ist ja das komplette Gegenteil gewesen.
Ja.
Lange Produktionszyklen, hohe Komplexität, was du gerade beschrieben hast, KI, Sensorik, also Maschinenbau, du brauchst ja ein Feld. Und bis du dann das erste Mal ausgeliefert hast, hast du halt lange Zyklen, um auch dann zu iterieren.
Ja.
Wie bist du denn dann, also du hast gesagt, okay, du hast studiert, du hast den ersten Roboter gesehen, du hast deine Abschlussarbeit geschrieben.
Ja.
Wie ging deine Reise weiter? Wie bist du wirklich tief in diese Branche reingekommen? Du hast eine Idee, aber noch keinen Shop? Dann hör auf zu warten und starte jetzt durch. Mit unserem neuen Partner eBay und deren neuen Durchstarterprogramm. eBay macht es dir ganz leicht. Keine Verkaufsprovision, keine Angebotsgebühren und das Ganze 3 Monate lang. Du bekommst alles, was du brauchst. Du bekommst Tools, E-Learnings, persönliche Beratung und das Wichtigste, den Zugang zu 130 Millionen Kunden. Starte also jetzt dein Business ganz ohne Risiko, mit voller Power. Den Link findest du in der Shownote. Jetzt geht's weiter.
Ich bin, also das Ganze hat alles mit Zufall gestartet. Ich habe an der Uni damals, wie gesagt, das erste Institut gefunden, die was mit Robotern gemacht haben. Das waren zufällig auch die Leute, die gerade am Fraunhofer-Institut ziemlich cooles neues Forschungszentrum aufgebaut haben. Bin da so als einer der ersten dann fulltime reingekommen. Auch mehr aus so der Faszination, hier kann ich coolen Scheiß machen. Damals habe ich irre viel auch selber noch entwickelt. Also bin halt auch eigentlich vom Background halt technisch aufgebaut. Und habe dann viele, viele Jahre bei Fraunhofer erstmal gearbeitet, konnte schnell da Teams aufbauen und habe mich da aber auch immer schon mit den Dingen beschäftigt, wo können wir Roboter hinbringen, wo sie heute noch nicht sind. Wie kriegen wir sie an Menschen ran? Wie können sie irgendwie abgefahrene Applikationen machen? Und haben ziemlich viele coole, große, mobile Roboter gebaut, die Flugzeuge herstellen können oder halt irgendwie Kabinenteile machen. So Hamburger Standort, klar, da machst du irgendwie Luftfahrt oder sowas. Ist jetzt nicht so Automobilbau. Und fand, über diese ganze Zeit habe ich dann viel auch mit so den großen Giganten wie, ne, Siemens, Airbus und all sowas zusammengearbeitet und fand irgendwie so den Reiz, in so einer Firma irgendwann hinzugehen, so gleich null. Man wollte immer irgendwie in so kleinen Teams sein, die irgendwie halt neuen, coolen Kram voranbringen. Das, was mich aber immer in der Forschung irgendwann gestört hat, du baust halt geilen Kram und dann funktioniert's und dann ist dein Projekt zu Ende und du machst so Abschlussdemos und eigentlich genau an dem Punkt, wo du eigentlich immer darauf hingearbeitet hast, jetzt kann das Ding was produzieren, jetzt hat's halt irgendwie einen Wert, da hast du aufgehört und dann bist du wieder irgendwie ins nächste Forschungsprojekt gegangen und hast irgendwie halt die nächste Technik dir angeguckt. Und das hat mich dann halt irgendwann dazu gebracht, so, ich habe meinen Doktor gemacht da und sobald der durch war, habe ich eine coole Schweizer Firma gefunden, bin da eine Zeit hin, die sich so mit so relativ günstigen Leichtbaurobotern beschäftigt haben, die du überall reinbringst. Und nächster Zufall hat mich dazu gebracht, dass ich mit dem damaligen Chef der Robotik dann neuere Robotik starten konnte als CTO. Habe das 2 Jahre gemacht. Da haben wir viel so an einer neuen Art von Roboterkategorie gearbeitet, die wir kognitive Roboter genannt haben. Mhm. Also die halt Multisensoren, wie wir Menschen auch, sehen, fühlen, hören, alles halt in Maschinen halt reinbringen, sodass sie halt einfach viel natürlicher halt mit der ganzen Umgebung halt arbeiten kann. Habe das gut 2 Jahre gemacht, von 0 auf irgendwie 120 Leute, das Ganze auch hochgezogen. Damals mit sehr vielen chinesischen Investoren, dahinter riesige Runden, die geraced wurden. Total verrückte Zeit. Deutsche Entwicklungsteam.
Wie groß waren die Runden?
Die größte B, wo ich mit dabei war, über 80 Millionen.
Okay.
Und es war sowohl für chinesische Standorte als auch für deutsche. China wurde produziert und so Elektrotechnik-Hardware zum Teil gemacht. Deutschland war halt so die ganze Entwicklung und halt vor allem die ganze Software, die wir da gemacht haben. Und dann auch wieder irgendwie der völlig andere Lebensabschnitt, in dem ich auf einmal mit Family und meiner Frau total in das ganze Thema gesunde Ernährung halt gerichtet bin. Also viel kam daher, dass mein Vater, seit ich glaube ich 16 war irgendwie sein allererster schwerer Herzinfarkt und seitdem war das so, alle 5 Jahre ging es halt weiter. Und irgendwann hat das so ein bisschen einen Moment auch bei uns ausgelöst, wo wir gesagt haben, so, das ist doch irgendwie alles scheiße, das geht doch nicht so weiter. Und haben uns dann halt wirklich mal so mit moderner, viel pflanzlicher Küche beschäftigt. Und auf einmal findest du dich mit dem Lifestyle halt wieder. Den kannst du zu Hause super machen, solange du Kontrolle hast. Und sobald du in die Welt rausgehst, funktioniert das alles irgendwie nicht mehr. Und das hat mich dann das erste Mal überhaupt zu einer ganzen Foodbranche halt interessieren lassen. So, warum ist die so, wie sie ist? So, warum ist das so schwierig? Warum sind die Leute, die vor 30 Jahren irgendwie Koch gelernt haben, lernen irgendwie nichts dazu, sondern machen immer noch die gleichen Seiten? Und das ist so eine gigantische Branche. So, jeder von uns ist mehrmals am Tag und trotzdem ist sie gefühlt 30 Jahre zurück. Mhm. Und das war dann irgendwann so ein Wow-Moment zu sagen, okay, die Technologie, alles, was gerade passiert, ist so weit, dass sie halt auch so den Schritt aus der Fabrik jetzt weit halt irgendwie rausnimmt. Und diese Idee hat mich so angezündet, halt da was zu bauen, was halt die Branche einmal komplett auf den Kopf stellt und halt völlig neu irgendwie definiert, dass ich relativ blind und blauäugig gesagt habe, so, Das will ich machen. Das ist so mein Ding, was ich halt tun möchte. Und das war so ungefähr 2021 am Anfang. Und seitdem losgerannt und gemacht.
Wilde Reise. Wir gehen gleich mal in die Zahlen rein, was bei GoodBytes eigentlich dahinter steht und was ihr eigentlich macht. Aber das, was du beschrieben hast, so Kochen, Automation, nicht gutes Essen in Kantinen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, leuchtet ja komplett ein. Und als ich das erstmal von euch gehört habe, war ich auch so, ja, macht doch super Sinn. Also Kochen ist doch nichts anderes als eine Abfolge von Schritten, ist doch quasi wie so ein Algorithmus.
Ja.
Das war der erste Blick, aber beim zweiten Blick habe ich dann gedacht so, na gut, ich brauche aber schon das Gefühl dafür, wie lange braucht das Steak noch? Kriege ich das mit Sensorik hin? Ja, vielleicht. Mache ich die Pasta ein bisschen länger? Wie stimme ich diese ganzen Zutaten aufeinander ab? Wann kommt was rein?
Ja.
Da wird es dann ja schon ein bisschen tiefer und ein guter Koch kommt wahrscheinlich auch über viel Erfahrung. Wie man das dann später reinbringt, finde ich spannend.
Ja.
Jetzt schreiben wir das Jahr 2021. Du hast dich entschieden, okay, ich gründe jetzt ein Startup, ich gehe raus aus meinem guten CTO-Job, wo irgendwie große Funding-Runden sind. Hattest du schon ein Team? Hattest du schon die ersten Leute? Wusstet ihr einfach, okay, wir legen erstmal los?
Wir haben einfach irgendwie erstmal losgelegt. Also ich habe ganz am Anfang mit meinem Co-Founder Kevin gestartet. Das waren so die allerersten Tage, wo wir hier gegenüber noch in der im Food Lab in Hamburg saßen. Da hatten wir ja noch nicht unser Lab. Und im Grunde genommen, unsere größte Herausforderung war erstmal, wir haben keine Ahnung, wer eigentlich in dieser Branche aktiv ist. Also wir haben null Ahnung, wie das eigentlich funktioniert, wer so die Player sind, wie so die Dynamik ist. Wir wissen nur, wir können halt was bauen, was denen hilft. Und unser Hauptjob war erstmal Leute kennenlernen und denen erzeigen, was wir machen wollten, haben irgendwie halt so schnell so ein paar Bilder, ein paar Renderings gemacht, so 3 Slides und haben einfach Leute angerufen und gesagt, komm, wir wollen hier euch mal was zeigen. Und das Coole an dieser Welt ist halt, dass die alle wahnsinnig offen halt irgendwie waren. So, die haben nach Pandemie viele Jahre gelitten und auf einmal kamen da so 2 verrückte Dudes an, die gesagt haben, so, wir bauen uns Roboter, die kochen können. Die wollten sie unbedingt mal kennenlernen. Und ich glaube, so innerhalb der ersten Woche haben wir einen 3-Sterne-Koch irgendwie mal angerufen und haben dem davon erzählt. Und der hat sofort gesagt, ja, morgen habe ich hier irgendwie so ein Golfturnier, was ich hoste, komm vorbei. Ihr habt die VIP-Karten, lass mal sprechen. Okay. So, und so ging es von einem zum nächsten weiter. Und der hat uns 3 Leute vorgestellt, die haben uns 3 Leute vorgestellt. Und so nach 2 Monaten kannten wir gefühlt schon viele wichtige Leute aus dieser Branche. Und hatten halt sehr, sehr viel guten Input zu sagen, okay, so in diese Richtung müssen wir das shapen. Und das war dann der Moment, wo wir halt ein kleines Team zusammengebracht haben, so aus jeder so technischen Disziplin ein, dass wir anfangen können, erste Prototypen zu machen. Und damit haben wir dann so im Spätsommer 21 gegründet. Und dann ging es halt wirklich los, mal was zu bauen und zu zeigen, dass wir was können.
Das ist die nächste spannende Frage. Also hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon Geld eingesammelt, also viele Leute kennengelernt, verstanden, okay, diese Branche hat ein Problem.
Ja.
Also ich glaube, die Hauptprobleme, was sind das? Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, Qualität.
Ja.
Noch was?
Auch alte Geschäftsmodelle. Mhm. Also die klassische Welt so von B2B-Catering hat sehr lange darauf gebaut, dass alles sehr vorhersehbar und planbar ist. Alle Leute kommen 5 Tage die Woche ins Office. Du hast zwischen 12 und 1 Uhr kommen alle und so kannst du das halt vernünftig irgendwie halt aufbauen. Hast halt auch dann so eine Schicht, in denen der Leute halt irgendwie arbeiten. Und das hat halt Corona und so die moderne Denkweise, wie halt auch gelebt, gearbeitet wird, halt komplett zerschossen. Und es ist nicht nur dieses so, wir machen es irgendwie effizienter, wir irgendwie füllen irgendwie Lücken, sondern wir erzeugen vor allem auch völlig neue Geschäftsmodelle, wie du halt auf einmal so rund um die Uhr Infrastrukturversorgung machen kannst. Das sind so die Kernvalues.
Ja, wenn man dran denkt, also die wirklich großen Brands dieser Welt haben ja quasi die alte Gastronomie systematisiert, Systemgastronomie drauf gemacht. Das ist das goldene M. Also das sind ja gigantische Marken,
ja.
Gigantische Prozess- und Effizienzmaschinerien dahinter, die dann quasi genauso abgestimmt, dass sie eigentlich 24/7 gut liefern können,
ja.
Aber immer noch human in the loop.
Ja.
Also
ja, das ist ein ganz lustiges Quote, was ich so am Anfang in den ersten Jahren von einer Person mal gehört hat, der auch seit 30 Jahren Gastronomie gemacht hat. Und da sagte mal, es gibt 2 Arten von Gastronomen, Systemgastronomen und Idioten. sehr provokante Aussage, aber er wollte damit so ein bisschen halt darstellen, so Systemgastronomie, plant halt wirklich, was sie tun. Die arbeiten extrem wirtschaftlich, probieren Prozesse, Abläufe, Wiederholbares halt reinzubringen. Genau das, was du halt auch mit Robotern eigentlich gut machen kannst. Und viel so in der kleinen Einzelgastronomie, die haben es halt irgendwie mal gelernt, dass sie so quasi selber Betriebswirt, selber Koch, selber irgendwie Service und alles irgendwie halt machen. Und die reagieren und agieren halt raus. Und deswegen sind sie auch niemals wirtschaftlich effizient und haben auch so ein riesiges Problem in der Zeit, wo jetzt alles teurer, schwieriger wird, dass sie überhaupt noch wirtschaftlich überleben können.
Wie groß ist dieser Markt in Deutschland?
Also ich weiß, wie weit er weltweit ist. Food Service ist ungefähr ein 3-Trillion-Dollar-Markt. In Summe mit allen denen, damals gigantisch, ja. Natürlich auch wahnsinnig viele Verticals, in die du halt irgendwie dabei reingehen kannst. Aber wenn man mal auf Deutschland guckt, so das, was für uns so spannend ist, ist halt vor allem so diese ganze B2B-Firmen, SMEs, große Firmen, Krankenhäuser, Unikantinen, oder auch kritische Infrastruktur, können wir vielleicht nachher noch über Army und andere halt irgendwie ein bisschen drüber reden. Aber auch das sind alleine so Deutschland tausende Standorte alleine, die wir damit bedienen können.
Spannend. Jetzt seid ihr aber reingeschaltet 2021, ich habe Gespräche geführt, wusste es, da ist was. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Hardware ist ja super schwierig.
Ja.
So, du und Kevin, ihr startet rein, ihr könnt beide irgendwie so ein bisschen aus dem Fraunhofer fahren, aus den Stationen davor, ihr wisst so ein bisschen, wie man Roboter baut, du hast schon mal gelernt, wie man Sensorik und sowas mit reinbringt. Wie habt ihr euren allerersten MVP gebaut? Braucht man dafür schon mal 50.000, um überhaupt loszulegen, oder geht das auch mit weniger?
Also wir haben am Anfang gar kein Funding. Alles, was wir getan haben, war erstmal wirklich so aus eigener Tasche finanziert. So nach den ersten Monaten haben wir dann halt so ein kleines Förderprogramm hier von der Stadt Hamburg, von der IFB bekommen. Das war aber schon ein bisschen später. Damit hat man dann so erstes Office irgendwie gemietet, irgendwie konnte ein bisschen irgendwie mehr reisen und all so Dinge. Aber du musst improvisieren dabei. Und was wir gemacht haben, glücklicherweise kannten wir halt ganz gut Leute aus der Branche, weil wir halt schon lange gearbeitet haben. Und wir haben einfach ganz blöd Leute angeschnorrt und haben gesagt, könnt ihr uns einen Roboter umsonst hinstellen? So, könnt ihr uns eine irgendwie Kochplatten leihen oder irgendwie hier das umsonst halt dafür kriegen? Und nur sehr, sehr wenig Materialien, was wir irgendwie dann selber aus Holz gebaut haben. Ich glaube, das teuerste, was wir gemacht haben, war uns für 10.000 Euro einen richtig hochwertigen 3D-Drucker zu kaufen und quasi alles, was wir irgendwie an Teilen, Verkleidung, irgendwelchen Baskets für Lebensmittel und sowas, haben wir alles 3D gedruckt. Und haben uns mit so Dingen dann beschäftigt, wie schaffen wir es jetzt 3D-Druck, Lebensmittel echt zu machen? Weil normalerweise so halt diese dünnen Layer, die du halt machst, wenn du die einmal mit Essen in Verrührung bringst, dann zieht das rein, dann gammelt das und dann kannst du das nach 2 Tagen wegschmeißen. Und dann haben wir ein paar Wochen überlegt, wie kriegen wir das irgendwie food safe, und haben so eigene Lackierverfahren entwickelt, wie wir es drucken, dann halt irgendwie so in Epoxidharze irgendwie tauchen und halt Dinge bauen konnten, die zumindest 3 Monate gehalten haben, bis wir sie wegschmeißen mussten. Und so konnten wir halt mit ein bisschen Plastik und irgendwie geliehenen Dingen mit halt irgendwie ein paar tausend Euro dann wirklich einen voll funktionsfähigen ersten Prototypen halt bauen. Und das ist aber glaube ich so auch die Magic, die du halt irgendwie machen musst am Anfang. Wenn du das direkt so baust, wie du glaubst, wie es gebaut werden muss, dann brauchst du richtig viel Kohle. Und die wirst du wahrscheinlich nicht kriegen, wenn du nicht schon irgendwie ein geexiter Founder bist, der schon irgendwie vielleicht 1, 2 Dinger erfolgreich gemacht hat. Und der einzige Weg, den du halt hast, sei ultra kreativ. Und probier es irgendwie mit den günstigsten Dingen zusammenzustitchen und finde vor allem auch raus, wo ist der Value in dem Ganzen drin. So, es gibt sehr viele Dinge, die müssen einfach in Hardware gemacht werden, damit es funktioniert, aber da ist halt nicht der Value. Und wenn du sowas identifizierst, dann machst du billig und einfach wie nötig, weil in dem Moment, wenn du die Story und auch deinen Kernpunkt richtig erzählen kannst, dann checken auch Investoren, wo halt der Value ist und dass halt das, was gerade noch crappy ist, dass man das halt sehr einfach auch richtig machen kann.
Dann erzähl uns doch mal quasi, was ist Good Bytes? Heute, wir haben schon verstanden, was am Anfang war, und also, wie würdest du es deiner Oma erklären?
Das ist immer schwierig, am besten immer mit Videos, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, weil so das Ganze in Bildern irgendwie vorzustellen ist manchmal doch schwierig, aber im Grunde genommen machen wir die Versorgung von frischen Ort an jedem Ort und jeder Zeit halt völlig unabhängig von Menschen verfügbar. Also wir sehen uns selber als autonome Infrastruktur, was wir bauen. Wir nutzen Roboterarme und Küchenequipment, um halt Abläufe, was normalerweise Küchen machen, voll zu automatisieren. Und bauen vor allem als Wert, was wir machen, halt die Software, die all das ermöglicht. Die halt die Standards aus 2 Welten, also wir entwickeln eigentlich gar nicht viel Hardware selber. Die Maschinen sind zwar einigermaßen groß und das sieht nach viel irgendwie Hardware aus, aber im Großen und Ganzen ist es das, was irgendwie seit 30 Jahren in jeder Küche, in jeder Fabrik halt läuft, was wir halt neu kombinieren und mit Software so verbinden, dass wir auf einmal komplexe Probleme lösen können, die es vorher halt nicht gab. Ganz einfach gesagt, du packst in die Maschine auf der einen Seite Essen rein, Lebensmittel, alles eigentlich im Rohzustand, und das System macht dir in 3, 4 Minuten genau das, was auch ein Koch in der Küche machen würde. Brät Dinge an, rührt sie zusammen, baut die Gerichte und du kriegst frisch gekochte Gerichte in so einem Zeitraum 4 Minuten ungefähr halt raus.
Thermomix on Steroids.
Thermomix auf, genau, Superpower.
Ja, also ich meine, in der Verwaltung habe ich mal so ein paar Interviews auch von dir angeschaut und du hast gesagt, am Anfang habe ich mich so ein bisschen gegen Thermomix gewehrt und fand das gar nicht so gut, aber eigentlich ist es ja schon der Ritterschlag. Also
ja, voll. Also es ist glaube ich das erfolgreichste Produkt, was du nicht nur im Heimmarkt, sondern inzwischen auch in der Profigastronomie halt findest. Jedes Sterne-Restaurant hat so ein Ding. Genau da wollen wir eigentlich auch hin, dass es halt so der Standard wird, der quasi die Küchen der Welt halt mit betreibt. Und gleichzeitig, was halt Thermomix auch geschafft hat, ist auf einmal so Knowledge über Food auch ortsunabhängig zu machen, mit halt so ihren Recipe-Plattformen, wo du dir einfach was runterladen kannst. Genauso die gleiche Philosophie verfolgen wir halt auch. Eine Person kann in Hamburg ein geiles Rezept machen und kann das mit einem Schnipp quasi auf tausende Roboter bringen und überall hast du diese Kreation verfügbar.
Und wenn wir Good Bytes nochmal in so ein paar Zahlen heute stellen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind ungefähr bei 120 Personen, die bei uns arbeiten. Wow. Gerade so das letzte Jahr haben wir uns ungefähr verdreifacht. Wow. Also mit Rollout in 2024, wo wir wirklich richtig in den Markt reingegangen sind, ging dann halt ganz doll Operations, Produktion, Teams, die Kunden antrainieren oder im Hintergrund die Roboter monitoren und halt so Service-Netzwerke halt betreiben, ist halt unfassbar gewachsen. So, vorher war es ganz einfach gesagt ein großer Haufen an Ingenieuren und jetzt ist es auf einmal halt eine professionelle Operations geworden.
Krass. Wie viel Funding habt ihr? Stand heute und dann mal gucken, was in Zukunft wird.
Genau, also offiziell sind wir durch zwei Runden bisher gegangen, eine A und eine Seed, haben dazu halt ein bisschen Debt noch genommen, dass wir halt Maschinen irgendwie aufbauen können, aber haben auch in der letzten Zeit gerade wieder eine ganze Menge Geld noch dazu eingesammelt, erweitern das auch noch, also wir sind gut gefundet, aber mit dem, was wir machen, wie wir wachsen wollen, werden wir auch noch viel weiter gefundet werden müssen.
Das heißt, die ersten bis zur nächsten Runde, also was habt ihr aktuell schon in Summe offiziell verkündet, was ist schon gab?
Genau, also offiziell verkündet mit halt den Runden zusammen sind so ungefähr 19 Millionen, die wir haben, und da ist nochmal ein sehr, sehr guter großer Batzen, der da gerade on top drauf kommt.
Ja, und ich glaube, also das ist schon mal gut, also für ein deutsches Hardware, aber wenn man sich jetzt so, ich habe mir Figure AI angeguckt, also das sind ja so humanoide Roboter in den USA, die haben ja Funding-Runden von 800 Millionen und sowas. Also das heißt, da ist ja noch ganz viel Luft nach oben und da müsst ihr ja wahrscheinlich noch richtig Sprünge machen, damit das irgendwann mal ein Global Player wird.
Ja, ist richtig, wobei der Unterschied so zwischen Figure und uns ist, Figure arbeitet wirklich auch tief auf dem Hardware-Layer, dass sie halt eigene neue Antriebe designen und halt wirklich auf einmal so in Menschenform auf einmal auch eine Plattform generieren, die es halt bisher so noch nicht gibt. Wir bauen halt sehr auf Hardware-Standards und machen halt eher so den smarten Software-Layer drauf, der das halt ermöglicht. Wo wir aber natürlich viel Funding brauchen, ist halt wirklich Operations richtig groß skalieren. So, Figure baut natürlich Fabriken in Massen auf, um halt wirklich diese Motoren, Gelenke und all sowas halt herzustellen. Aber auch nur so funktioniert. So, und alle Firmen, die da halt gerade in diesem Race drin sind, die zielen alle auf so Billion-Dollar-Runden halt ab.
Dann hoffen wir jetzt schon mal, dass du der Future Unicorn Founder bist, der hier früh saß.
Kleiner will ich noch.
Nimm uns aber trotzdem mal zum Verständnis. Du hast gesagt, Figure, die bauen viel mehr Hardware. Ihr seid im Prinzip, nutzt hier viele bestehende Komponenten schon und sagt eigentlich, unsere Magie entsteht im Software-AI-Bereich.
Ja.
Wie autonom sind eure Küchen schon jetzt? Wie viel davon ist AI und wie viel ist aber auch Mechanik?
Ja. Also autonom können sie, sobald sie einmal beladen sind, eigentlich vollständig halt sein. Das große Problem, was man erstmal in dieser Welt halt lösen muss, ist es halt anders als in so einer Fabrik, ist es halt sehr wenig planbar. So, du hast, wenn du jetzt dir so ein typisches Mittagskantinengeschäft anguckst, du weißt ja nicht, was die Leute wollen. Die meisten entscheiden sich halt spontan und du wirst nicht Leute umerziehen können, nur weil du automatisieren willst, dass sie sagen, dass sie alle bitte am Vortag genau einmal bestellen, was sie denn gerne essen würden. So, Menschen ticken halt, wie sie ticken. Das heißt, du hast auf einmal so völlig chaotische Umgebungen, mit denen du halt dann deine Roboter und all deine ganzen Ressourcen da halt einsetzen musst. So, das ist so eine der großen Challenges, die wir halt gebaut haben, die aber sehr, sehr smart lernt auch an Begebenheiten wie, keine Ahnung, die Tomate dauert auf einmal 10 Sekunden länger zu fördern, der Gargrad ist irgendwie ein bisschen anders, und das System lernt quasi kontinuierlich, wie sie es halt mit diesen chaotischen Abläufen halt umgehen kann und die halt halt nutzen kann. Hardware ist wenig eigentlich an Neuem da drin. So, das Einzige, was wir halt machen, ist, wir bauen die ganzen Dinge so, dass sie sehr skalierbar und einfach so in Gastronomie halt reinbringbar sind. Wir sind auf einmal nicht mehr in der großen Fabrik, gibt nicht Tore, wo du es reinschiebst, sondern du musst halt irgendwie in den Altbau irgendwo in Eppendorf halt irgendwo deine Maschine reinschieben können. Und das sind so die Hardware-Kniffe, die wir halt machen. Also halt eine Plattform zu bauen, die halt einfach in Masse produzierbar ist, die super easy ausrollbar ist, die einfach zu warten ist. Auch gerade wenn halt Teile kaputt gehen, dass man einfach so Drop-in-Replacements machen kann und nicht jetzt irgendwie überall Experten hat, die alles reparieren können, sondern ganz einfach abschrauben, Modul rausschieben, anderes Modul reinschieben und weitermachen. Das ist eigentlich die Hardware-Innovation. Aber das Größte ist tatsächlich so dieser Software- und AI-Layer. Wie kriege ich halt diese immer wieder neuen Dinge, die passieren, wie kriege ich die möglichst autonom halt hin? Das Einzige, was wir nicht autonom machen, ist so dieser ganze Service-Monitoring im Hintergrund. Es passiert doch immer irgendwas, womit du nie rechnest. So, Menschen machen Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Und das ist auch der Unterschied so zu dieser ganzen alten Welt der Automatisierung. In der Fabrik hinter Zäunen kannst du eigentlich alles vorplanen. Und jede Entscheidung, ob ein Teil da lang fließt oder hier, hat sich einer mal ausgedacht und es passiert nichts anderes außer das. Wenn du in einer Gastronomie oder in so einem, so einem E-Ladepark, wo wir auch ein System stehen haben, hingehst und Leute dann irgendwelche verrückten Dinge machen und auf einmal sie deine Essensfächer aufbrechen, weil sie nicht wissen, wie sie irgendwie an ihr Essen kommen, So, das kannst du halt nicht vorplanen. Und deswegen haben wir halt ein so Digital Operations Team, die im Hintergrund die Systeme monitoren, die halt mit Kameradaten sich's angucken und dann halt immer eingreifen, da wo die Autonomie halt fehlschlägt. So ein bisschen kannst du das halt so auch mit so autonomem Fahren vergleichen. Das ist so ein bisschen noch dieses Supervised Autonomiefahren, was wir gerade machen.
Ich glaube, wir packen auf jeden Fall mal den Link in die Shownotes. Also schaut euch mal an, wie diese Roboter aussehen. Wir durften bei euch auch schon einige Dinner machen und Events und ich fand's faszinierend. Also man hat da irgendwie, ich vereinfache es jetzt mal, ein sehr fancy aussehenden Container in der Größe ungefähr mit offenen Scheiben und du siehst dahinter, wie diese Roboterarme dann Zutaten greifen bzw. reingefüllt bekommen, diese Behälter sich drehen und dann kommen sie eigentlich perfekt portioniert raus und dann kann man das ja auch noch veredeln, ne? Also ja. Die nächste Frage ist so ein bisschen, was für Gerichte könnt ihr schon? Was sind die einfachen Gerichte und was sind aber auch so die ambitioniertesten Gerichte? Wohin kann das gehen?
Wir können so 80% von dem, was wir, glaube ich, so als normale Ernährung irgendwie für uns so sehen, können wir ganz einfach abdecken. Also die kulinarische Richtung ist eigentlich scheißegal, ob es jetzt irgendwie asiatisch, klassisch deutsch oder so etwas ist, sondern alles, was irgendwie in so klassischen Tellergerichten, Bowls, Salate und sowas halt angeht oder was ich halt so irgendwie anrichten kann, das kann man mit dem System machen. Das, was es nicht kann, sind halt, sagen wir mal, die Fingerspitzengefühle. Also da, wo ich halt wirklich dann jetzt eine Sushi-Rolle, ein Wrap oder sowas halt mache und wirklich halt so die Motorik von Händen brauche. Das können die Systeme halt nicht. Aber ist für uns auch eher ein kleiner, irrelevanter Bereich, wenn wir halt sagen, wir wollen halt breite Ernährung abdecken und nicht halt so nischige Konzepte. Für uns ist auch gerade diese anderen 20% sind auch erstmal gar nicht so spannend, weil die 80%, der Markt ist riesig genug dafür und wir arbeiten viel mehr daran, dass wir halt die Produkte dafür halt in größerer Menge herstellen können, billiger machen können und einfach in viele Anwendungen halt reinkriegen. Das heißt, wir arbeiten jetzt nicht an, wie können wir jetzt speziell frittieren oder wie können wir eine Pizza belegen oder so etwas, sondern wir gucken halt, wie wir das, was wir jetzt gerade halt an Breite halt können, einfach halt viel mehr auf Masse trimmen können und halt wirklich einen großen Teil des Marktes damit halt abdecken können.
Und das heißt, in einer perfekten Welt würde es so aussehen, du hast es gesagt, Krankenhäuser, Mensen, Mitarbeiter oder Unternehmen ab 500 bis 1000 Mitarbeitern, wo einfach viele, viele Gerichte punktuell mittags, abends irgendwie über die Theke gehen müssen.
Auch schon viel kleiner. Also tatsächlich geht das mit den kleinsten Maschinen so auch bei 60, 70 Essen am Tag schon los, wo das halt wirklich Sinn macht, das zu tun. Und wir gehen vor allem auch dahin, wo jetzt nicht unbedingt diese ganz klassische Großkonzern, 2000 Leute rennen um 12 irgendwie die Kantine. Da funktioniert so die klassische alte Welt des Caterings noch ganz gut. Sondern wir gehen dahin, wo eigentlich der Bedarf eher ein bisschen verteilter ist, Leute unvorhersehbar kommen, kleinere Teams das auch sind, irgendwie 100 bis 500 Leute. Oder an Orte, wo halt bisher einfach es völlig unmöglich ist, Essen halt hinzubringen. So, also sehr abgelegene Orte oder auch, weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Mhm.
Jetzt liebe ich eure MVP-Story. Also du hast eben erzählt, wie ihr quasi den ersten Roboter gebaut habt und ihr selber experimentiert habt. Ich finde, was war der Growth-Hack? Wie habt ihr es das erste Mal geschafft, unter echten Bedingungen euren Roboter zu testen?
Ja, ich glaube, es war eine der schlauesten Entscheidungen, die wir getroffen haben damals. Und auch das ist, glaube ich, generell für Ansätze, wie baut man eigentlich Hardware, glaube ich, ein Learning, was ich jedem mitgeben würde. Du hast einfach lange Zyklen, bis du wirklich da bist, dass du das Ding halt irgendwie ausrollen kannst. Trotzdem, wie eigentlich jeder Founder einem sagt, bring dein MVP so schnell es geht irgendwo zu Kunden und halt in den Markt, weil nur dann lernst du, was du eigentlich wirklich tust. Und unser Weg dahin war, wir werden einfach selber der Kunde und wir bauen eine eigene Food-Service-Plattform auf, haben das damals in Form einer Ghost Kitchen, also so Delivery-Only gemacht, die wir hier in Hamburg gestartet haben. Und sind quasi in der Woche waren wir eine Tech-Company, am Wochenende waren wir eine Food-Company und haben dann über Lieferando und so die Lieferplattform ein virtuelles Restaurant gebaut, haben auch so getan, als wären wir ein ganz normales Restaurant, haben uns gar nicht verkauft als, hey, guck mal hier, Roboterküche und so ein bisschen diesen Hype und dieses Interesse nutzen, sondern wir wollten halt erstmal wirklich beweisen, so das Brot- und Buttergeschäft, womit nachher die Systeme auch wirklich ihren Wert haben, ist, Leute mögen das Essen, Leute mögen den Service und Leute kommen halt einfach wieder, weil halt einfach alles irgendwie für sie, Preis, Service, Leistung und sowas halt passt. Also ja, haben wir gefaked, dass wir ein Restaurant sind, haben das mit einer ganz coolen Brand versehen, so ein modernes Asian Fusion Konzept, das hieß From Umami with Love damals und haben einfach angefangen, Essen auszuliefern. Und das hatte zwei riesige Vorteile. Erstens hatten wir halt wirklich ein Real-Life-Szenario, in dem wir halt die Systeme halt kontinuierlich unter Last halt irgendwie testen konnten. Wir konnten beweisen, dass halt die Gerichte halt geil ankommen. Und das ging sogar so gut, dass wir nach ein paar Monaten hunderte Ratings mit 5 Stars irgendwie bekommen haben und uns Lieferando dann irgendwann einen Award verliehen hat für so Top 15% Deutschlands aller Lieferrestaurants. Aber es hatte halt auch diesen unfassbar guten Vorteil für das Team, Alle Leute, die so klassisch aus der Robotik oder Maschinenbau kommen, hatten keine Ahnung, was Food Service bedeutet. So, ich auch nicht. Und die haben wir alle in diese Umgebung geschmissen, zu sagen, so, ja, am Wochenende macht ihr Küche und ihr macht alles. Ihr fahrt Fahrrad, das Essen aus, ihr bedient einen Roboter in der Küche, ihr macht Küche sauber, ihr geht ans Telefon, ihr macht hier Dispatching für Fahrer. So, ihr müsst euch mit jemandem am Telefon irgendwie abärgern, wenn halt unser Fahrer dann das Curry auf seiner Fußmatte verteilt hat und muss eine Lösung finden, weil das ist die Branche, das ist so das, was halt passiert. Und vor allem für alle, die halt an dem Produkt wirklich entwickelt haben, war halt das Geile, diese wirklichen Learnings, jetzt muss ich das sauber machen, und zwar am Sonntag um 1 Uhr nachts. Und das,
ich habe da keinen Bock drauf.
Ich habe da keinen Bock drauf und ich will nach Hause. Und mir graut schon das nächste Wochenende, wo ich das machen muss. Und dann geht halt wirklich dieser Denkprozess halt vor, okay, scheinbar ist es doch noch nicht so geil, was ich gebaut habe. Und das muss anders gemacht werden. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und das waren so mit die wertvollsten Dinge, die wir bei dem ganzen Design und dem Approach heraus auch, was ist eigentlich diese Branche? Was ist der Kunde? Durch was für Schmerz gehen die durch? Und was sind wirklich die Probleme, die wir halt lösen müssen, die halt das Produkt zu dem gemacht haben, die wir jetzt halt haben. Und wir konnten gleichzeitig halt wirklich auch schon beweisen, hey, da ist was. Und das hat uns auch irre nachher so beim ersten Sales halt wirklich geholfen, zu sagen, das ist halt nicht so ein Lab-Prototyp und das ist so ein Tech-Startup, sondern das ist halt einfach eine schweinegut bewertete Lieferküche, die sie da gebaut haben.
Wann war der Moment, dass ihr gemerkt habt, das könnte klappen?
Es gab so mehrere ganz verrückte Momente, wo man so realisiert hat, was man gerade treibt. Einer war tatsächlich für mich auch persönlich so am allerersten Tag, wo wir diese Ghost Kitchen betrieben haben. So meine so Grundmotivation habe ich ja erzählt. Für mich selber ist besseres Essen an Leute bringen ein ganz großer Treiber. Und viel davon war am Anfang für mich, jede Entscheidung, die ich selber treffe, ist für mich was Gutes, ist irgendwie für die Umwelt was Gutes, ist auch so ethisch gesehen teilweise für vielleicht so Massentierhaltung und sowas was Gutes. Und am ersten Abend haben wir dann, glaube ich, so, weiß nicht, 70, 80 Essen verkauft. Und für mich war dann auf einmal dieser Klickmoment so wow, ich habe das, was ich irgendwie mir ausgedacht habe, gerade mal 80 hinbekommen an einem Abend. Und das war so diese erste Realisierung, so was ist das für ein Leverage, was du halt für einen Einfluss auf diese Branche halt haben kannst. So, was sind die nächsten Momente, glaube ich, wo wir wirklich seriöse Kunden halt kennengelernt haben, von denen du halt gemerkt hast, die rasten halt wirklich vollkommen aus. Und für sie sind wir die Houdinis auf einmal in ihrer Branche. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Vorteil, wenn du auf einmal halt so Knowledge aus einer Branche halt nimmst, die in der anderen so völlig, völlig unbekannt ist und denen zeigst das, was auf einmal halt möglich ist, rasten die Leute zum Teil aus und denken so, okay, wir sind irgendwie im Sci-Fi-Movie. Und nicht wenig Leute haben auch das Ding irgendwie mal den Namen DeLorean bei uns gegeben, weil es halt am Anfang auch so ein bisschen Retro, Edelstahl, Neon, 80er-Jahre-Stil hatten. Und das hat sie halt so ein bisschen an dieses Back-to-Future-Ding erinnert. Okay, das ist so jetzt halt die Maschine, mit der wir halt dann so Gastronomie 20 Jahre voranpushen. Aber so diese kontinuierlichen Responses von Leuten, die hinter uns hergerannt sind, um irgendwie mit uns arbeiten zu können. Wir sind 23 auf die Internorge gegangen, haben das erste Mal live gezeigt, war noch so ein Jahr vom Marktlaunch und die Leute wollten uns dazu drängen, dass wir mit ihnen was machen. Und wir waren tatsächlich am Anfang überfordert, mit irgendwie Anfragen hinterherzukommen. Also halt auch E-Mail-Fächer waren voll, wir haben uns immer noch um Entwicklung gekümmert, hatten kein Sales-Team und du konntest halt gar nicht alles irgendwie was machen. Und auf einmal standen dann halt Leute bei unserem alten Wandsbecker Büro im Keller vor der Tür, haben irgendwie unsere Adresse rausgefunden und wollten mit uns sprechen. So, und ich glaube, einer unserer Entwickler hat die Tür irgendwie aufgemacht und kam zurück, meinte dann so, das ist doch irgendwie total merkwürdig und die sind doch irgendwie weird und wer macht denn sowas? Und wir haben in dem Moment realisiert, so, nee, die sind nicht weird, sondern die brauchen einfach echt ganz dringend irgendwie eine Lösung. Und das, was sie halt gesehen haben, was wir gemacht haben, ist für sie halt wirklich etwas, wo sie sagen, so, that's it. So. Und so mit diesen Momenten hast du realisiert, okay, du bist ja scheinbar echt was Großem auf der Spur. Wenn halt Leute 3 Stunden sich ins Auto setzen, ohne Termin, irgendwo zu unserem Office fahren, versuchen uns irgendwie zu kriegen, weil sie sagen, bitte lass uns was machen und ich will irgendwie dabei sein.
Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr den ersten guten Kunden gesigned habt?
Also wir haben, bevor wir auf die Internorge sind, hatten wir den ersten Kunden schon gesigned. Das ging so 3 Monate vorher halt los. Das war damals Sodexo, einer der großen Caterer. Die sind, ich weiß gar nicht mehr, wie wir in Kontakt gekommen sind. Ich glaube, über einer unserer Berater haben sie unsere frühen Prototypen angeguckt, waren genauso fasziniert und wollten das unbedingt nach vorne pushen. Und in dem Moment, wo wir halt draußen waren, wirklich gezeigt haben, was wir machen, Videos hatten dafür, dann hat sich's halt wirklich angefangen aufzureihen. Und dann war für uns eher sortieren, was können wir und was wollen wir alles machen. Also wir kriegen die verrücktesten Anfragen für irgendwelche Whisky-Bar-Konzepte irgendwo im tiefsten Tennessee, die halt irgendwie so ein Food-Konzept da halt machen wollen aus irgendwo den kleinsten asiatischen Ländern irgendwie heraus. Und vor allem am Anfang war für uns erstmal die große Schwierigkeit auch zu sagen, was ist denn eigentlich unser Markt? So, es gibt so viel verschiedene Konzepte und Möglichkeiten, und gerade halt diese Massenanfragen nicht einfach zu sagen, okay, first in, first out, so, dann hätten wir wahrscheinlich schon verloren, sondern halt wirklich zu verstehen irgendwie so, was ist das, was wirklich so den Wert hat, was können wir halt gut bedienen dabei.
Prototypen gebaut, Kunden reisen euch quasi hinterher, also es hört sich alles wirklich mega, mega, mega an. Was waren aber auch so Tiefpunkte zwischendurch? Also gab es auch Momente, wo ihr dachtet so, fuck, das fliegt uns ja alles um die Ohren, oder war es ein ständiges Auf?
So die ersten 3 Jahre, wenn du Hardware baust, hast du, glaube ich, immer so 2 gute Tage, einen schlechten Tag, wo irgendwas wieder halt so richtig an dem Ding überhaupt nicht funktioniert und du dachtest so, vor 2 Wochen hast du irgendeinen Bug gefunden, der das Scheißding, was dir irgendwie 3 Monaten dann irgendwie halt nervt, raus ist, und dann stellst du fest, nee, war es irgendwie doch nicht und musst irgendwie doch tiefer irgendwie buddeln. Was, glaube ich, relativ normal ist, wenn du Hardware machst. Du hast unfassbar viel irgendwie kleine Rückschläge. Wir hatten glücklicherweise nie den einen richtig großen, weil der kann auch manchmal, glaube ich, dann halt tödlich sein. Aber du musst schon echt Ausdauer bei dem Ganzen haben. So die, glaube ich, tougheste Phase war so vor der Internorga, als wir das erste Mal wirklich unsere komplette Maschine, die halt wirklich dann Serienreife haben sollte, zusammengebaut haben. Und auch auf einmal von halt wirklich so kleinen Pilotanlagen zu jetzt alles in Fullscale und quasi halt auch direkt in der Bauweise, wo es danach quasi direkt in Serienproduktion halt weiterging. Und das auch mit einem irren Zeitdruck. Da haben wir gesagt, so, dann gehen wir live, dann wollen wir rausgehen, wir wollen diesen Knall der Internorga halt nutzen. Und das waren halt wirklich monatelang, wo es wirklich von früh bis spät ging. Und gerade so die letzten Wochen waren halt dann so 18-20-Stunden-Tage kontinuierlich, mehrere Wochen durch. Und gleichzeitig war es halt sowohl tiefste Entwicklung und wir mussten aber auch schon irgendwie Marketing vorbereiten. Und so einer der verrückten Stories auch vorher war, die Woche vor unserem ersten Launch bei der Internorga, haben wir gesagt, wir müssen unbedingt einen richtig coolen Film machen und dem, wo wir rausgehen, wenn wir das irgendwie in Presse zeigen, dann können das nicht irgendwie nur Fotos von so einem Edelstahlkasten sein, es versteht eh keiner, was das ist, sondern wir müssen halt irgendwie ein geiles Video machen. Aber unsere Office damals mit dieser Riesenmaschine, da war quasi Wand an Wand stand die Maschine drin, du konntest gerade so seitlich vorbeigehen. So, wir brauchen irgendwie halt eine große Umgebung, wo du halt cool was shooten kannst. Müssen aber gleichzeitig irgendwie weiterentwickeln können jetzt nicht irgendwie uns eine Woche Zeit nehmen, das in so ein Studio zu bringen, sondern so im Hintergrund schrauben die Leute noch und schreiben noch Code und probieren Fehler zu fixen. Und dann haben wir damals den Geschäftsführer vom Hamburger Fleischgroßmarkt kennengelernt und der war so cool, weil er einfach geil fand, was wir gemacht haben, uns ein altes Schlachthaus zur Verfügung zu stellen, wo halt einfach eine riesige Kühlkammer war, aber es war halt einfach ein großer Raum, wo du gut filmen konntest. Und dann haben wir eine Woche vor der Messe, haben wir unseren Roboter dahin umgezogen, haben da quasi unser Entwicklungslab aufgebaut und alles darauf vorbereitet, so 2 Tage bevor Messe losgeht, müssen wir das Ding wieder abbauen, vorher müssen wir irgendwie 1-2 Tage Video shooten. Und dann haben wir in dieser völlig skurrilen Umgebung, die auch wirklich, also ganz, ganz furchtbar, du rennst halt nachts um 3, rennst du irgendwie durch so ein altes Schlachthaus, genau, das ist so ein haunted irgendwie Ort gewesen. Und hast da wirklich im Schichtbetrieb probiert, irgendwie halt so die letzten Dinge fertig zu machen, deine Filmproduktion irgendwie zu starten, gleichzeitig Messestand schon irgendwie mit aufzubauen und irgendwie logistisch das irgendwie alles hinzukriegen. Und ich habe irgendwie morgens um 3 immer nur Leute nach Hause gefahren, um 7 wieder irgendwie abgeholt, irgendwie Frühstück für alle besorgt und einfach die Nächte mir um die Ohren geschlagen, weil ich auch an dem Punkt war, wo ich selber jetzt nicht mehr irgendwie Code geschrieben, den ich irgendwie verbessern konnte, sondern ich musste einfach irgendwie da sein, um zu zeigen irgendwie so, hey, wir müssen das durchziehen und wir schaffen das so. Und dann diesen Moment das geschafft zu haben und da so einen schweinecoolen Auftritt halt irgendwie auf der Internorga hinzulegen und dann auch für das ganze Team, dadurch, dass wir damals kein Sales-Team hatten, waren halt alle Entwickler standen auf dem Stand mit, haben Messegespräche gespürt und das erste Mal hatte das Team dieses direkte Feedback, was wir halt schon lange vorher hatten. So, wir hatten da vor 1,5 Jahren mit Kunden geredet und auf einmal haben die selber halt alle so begriffen, so okay.
Das ist Magic,
ja. So. Das ist irgendwie special, was wir hier tun. So, das war echt ein ganz, ganz großes Ding, wo man halt gemerkt hat, okay, wir machen hier was richtig.
Ja, und ihr habt dieses emotionale Produkt, ne? Also auch Menschen an einen Tisch zu bringen und dann gemeinsam zu essen. Und es ist einfach faszinierend. Ja. Ich glaube, ich kann es jedem nur, wenn ihr mal die Chance habt, Henrik zu treffen und mal mit ihm sich zusammenzusetzen, kann ich nur empfehlen.
Aber Emotionen auch in beide Richtungen. Ne? Also genau. Essen ist auch sehr persönlich und es ist auch viel noch Kommunikation, die man braucht, um halt auch die über Jahre halt auch die Akzeptanz erstmal zu schaffen, dass es natürlich wird, dass wir halt so etwas nutzen.
Lass uns noch einmal kurz das Geschäftsmodell von euch verstehen. Also ich habe verstanden, ihr baut Hardware-Komponenten, fügt ihr hinzu, ihr baut vor allem viel Software, dass das Ganze miteinander kombiniert, ihr habt irgendwie Rezeptur, ihr habt das zusammen mit Köchen entwickelt, jetzt geht ihr in die Produktion. Verkauft ihr dann die Maschine?
Nein, wir machen etwas, was wir schön Kitchen as a Service nennen, also genau wie Software oder Hardware as a Service. Ganz einfach aus dem Grunde heraus, Gastronomie oder Food Service ist eigentlich ein super OPEX-heavy Geschäft. So, es sind größtenteils Menschen, die Services machen. Unser Slogan, den wir auch seit einiger Zeit haben, ist We care for those who care, weil wir halt Produkte bauen für die Leute, die halt irgendwie dann sich um andere Leute kümmern. So Hospitality, alles, was irgendwie um diesen Gastfreundlichkeitsgedanken geht. So, das ist eigentlich der Kern, der wir machen. Und so ein Modell passt einfach viel besser in die Branche. Zu sagen, du hast fixe monatliche Kosten, die du halt planen kannst, die gut zu deinen Umsätzen halt irgendwie passen. Und im Grunde genommen ist es ein monatliches Abo, wo es Maschine, Service, Softwarelizenzen, Support, Trainings und sowas halt alles in allen gibt. So dass Einstiegsbarriere für Kunden klein ist und man quasi ab Tag 1 Geld verdienen kann.
Und man rechnet dann quasi mit euch also auch Gerichte ab. Also ich sag dann, ich möchte jetzt ein italienisches Restaurant aufmachen oder italienische Karte in einem Krankenhaus. Sag Henrik, können wir das machen? Dann sagst du, ja, alles klar, nimm dir das Modell in der und der Größe. Wir stellen dir das hin, wir befüllen das für dich und dann kannst du deine Meals verkaufen für Preis X und wir kriegen davon auch noch was. Oder sagt ihr, nee, das ist alles deins?
Also wir betreiben die Maschinen nicht selber. Also wir befüllen sie nicht, dass wir jetzt Zutaten reinpacken und so etwas, sondern wir bauen Food-Konzepte fertig, wo dann die ganzen Rezepte, aber auch diese Supply Chain mit den großen Lieferanten, wo kommt die Ware her, dahinter steckt, wirklich das tägliche Betreiben machen, aber die Kunden alle selber. So Maschine sauber machen, einmal das Ganze befüllen und ein Großteil der Kunden nimmt das, was wir quasi vorentwickelt haben an Rezepten, erstmal so als Startbaukasten. Es gibt einige coole Konzepte, die wirklich richtige Marken halt auf unsere Roboter halt aufbauen, die entwickeln dann halt wirklich von Scratch ihr komplettes Food-Konzept halt selber.
Was kostet so eine Maschine in der Herstellung?
Also wir haben ja ein relativ modulares System, gibt ein paar verschiedene Varianten, geht so bei ganz kleinen Maschinen los, sind so 3 Quadratmeter groß, können viele coole Bowls, Salate machen, größere Maschinen machen halt so wirklich alles von frisch anbraten, sauber machen dahinter. Es geht so los, was so für uns die Kosten sind, die herzustellen, so oberer 5-stelliger Bereich und dann größere Maschinen unterer 6-stelliger Bereich.
Unterer 6-stelliger Bereich?
Ja.
Genau. Okay, alles klar. Und wie lange hält so eine Maschine?
8 Jahre mindestens. Okay. Also dadurch, dass alles so industrial proof ist, was drin ist. Roboterarme sind so die erprobtesten Systeme, die du aus Fabriken kennst. Genauso alles in Küchentechnik haben die 40.000, 50.000 Lebensstunden. Und dadurch, dass sie halt am Tag meistens immer so 6 Stunden richtig produktiv aktiv sind dafür, sind das viele, viele Jahre, die wir halten.
Und ist der nächste Schritt jetzt für euch quasi diese Serienproduktion nochmal weiter auszurollen? Wie groß, wie voll sind die Auftragsbücher? Wer ist jetzt euer Kunde? So Dexo ist es anfangs gewesen.
Ja.
Wer bestellt jetzt bei euch?
Also wir sind am Anfang relativ breit verteilt, haben sowohl Ghost Kitchens bedient, sind beispielsweise in Firmenkantinen oder auch im Unicampus, TU Kaiserslautern sind Kunden von uns. Wir fokussieren das Ganze jetzt sehr, sehr stark wirklich auf diesen ganzen B2B-Infrastruktur-Catering-Bereich. Anfangs haben wir sehr viel Direktvertrieb doch noch selber gemacht. Inzwischen bauen wir sehr viel mit Channel-Vertriebspartnern auf. Haben vor allem auch gerade so die Lebensmittel- und Food-Logistiker als sehr spannende Partner gefunden. Beispielsweise in Österreich wächst es gerade sehr groß mit Wedel Handelshaus, die halt ein großer Lebensmittellogistiker und Vertriebler sind, die quasi dann wiederum Gesamtkonzepte und Maschinen dann halt für uns ins Feld bringen. Das heißt, da gibt es Food-Konzept, die haben die Produkte und sie haben ihr großes Netzwerk, verkaufen quasi ein Gesamtbetreiberkonzept. Die haben in dem Fall eine eigene Marke gebaut, die Happy Bites heißt, so ein bisschen sehr an unseren Namen halt irgendwie angebaut und die streuen das Ganze dann in ihr Netzwerk halt rein. Wir haben genauso aber auch Kunden, so die Systemgastronomie bauen, zum Beispiel Wonder Vienna, ein ziemlich cooles Lunch-Takeaway-Restaurant in Wien, was jetzt seit einigen Monaten läuft, die daraus halt wirklich ein Franchise-System.
Also nur mit zwei Maschinen quasi. Also genau, es wird quasi bald Good Bites Franchise-Marken geben, die nichts mit euch quasi als Marke zu tun haben, aber genau, wo neue Marken entstehen. Genau,
die haben quasi Marken und operatives Konzept auf unsere Roboter aufgebaut, machen damit so jetzt die ersten Stores, um zu zeigen, hey, das funktioniert. Und dann wird das Ganze über ein Franchise-System skaliert. Und es ist halt super krass, du hast ein 30 Quadratmeter Store. Du hast eine Person, die den ganzen Store betreibt. Mehr brauchst du nicht. Und genau, so kannst du gut wachsen.
Jetzt habt ihr vor wenigen Tagen, und ich glaube, das sind so die big, big News, wir haben auch schon vorher darüber gesprochen, ihr habt die US Army als Kunden gewonnen.
Ja.
How did that happen? Wie kriegt man das US-Militär dazu, dass sie aus einer Hamburger Robotics-Firma sagt, jo, wir wollen eure Maschinen?
Ja, manchmal frage ich mich das selber. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen die letzten Jahre über? Wir könnten uns keinen besseren Case wünschen, zu zeigen, was bedeutet eigentlich so Infrastrukturversorgung für Food. Ich glaube, US Army, was deren Herausforderungen sind, überall auf der Welt, global, innerhalb von 24 Stunden irgendwo halt Leute versorgen zu müssen, ist so die ultimative Herausforderung, das halt zu machen. Und so, ja, how did that happen? die Probleme, die sie in der Army haben, sind relativ die gleichen, die du auch überall in Firmen oder in anderen Bereichen findest, wo du einfach Leute versorgen musst. Es ist halt einfach sehr schwierig, das hinzukriegen. Und gerade wenn du halt so Field Operations halt hast, hast du halt nicht nur Themen wie, wie kann ich jetzt denen was Vernünftiges zu essen bieten, damit sie halt irgendwie leistungsfähig und halt irgendwie fit sind, sondern gleichzeitig bist du teilweise ja auch in Risikobereichen und Risikoeinsatzgebieten.
Aber dann läuft doch jetzt der Marshall über die Internorga, sieht eure Maschine und sagt, hey, Henrik, können wir mal quatschen?
Das wahrscheinlich nicht, aber fast genauso ungefähr, nur halt online. Also durch wirklich Videos, die veröffentlicht wurden. Wir haben unser allererstes Video, was wir in diesem besagten Schlachthaus da gedreht haben, hat auch eine echt relativ große Reichweite irgendwann bekommen und wurde wieder recycelt von teilweise irgendwelchen chinesischen, indischen, amerikanischen Medien. Es gibt super viele Sub-Sub-Sub-Videos, die dieses Video aufgreifen, da irgendwie rüber Texte sprechen. Und irgendetwas ist dann mal halt da gelandet und glücklicherweise steht halt überall unser Name drauf und so tatsächlich, glaube ich, war es wirklich einfach ein reiner Inbound, zu sagen, hey, lass
nach
mal vorbeikommen.
Nach kommt da, genau, so dir, Mr. Susemir,
US-Zeit, yeah. können wir bitte mal vorbeikommen. Und dann stehen ein paar Wochen später, stehen halt zwei Leute in voller Uniform bei uns in unserem Demo-Restaurant und gucken sich das Ganze mal an. Und dann hat es ab da Fahrt aufgenommen. Und
wie lange hat es gedauert? Also vom Erstkontakt bis jetzt habt ihr sie gesigned und offiziell announced?
Ich glaube so ungefähr, mit alles in allem so um 6 Monate herum.
Was
so
ja von, wahnsinnig schnell ist. Ja, also wenn ich an War Dogs oder solche Filme denke, wo es ein bisschen um Procurement geht bei der US Army.
Die Analogie hatte ich durchaus auch aber schon mal. Ja,
aber also wir reden ja wirklich von logistischen gigantischen Projekten und da ist ja unfassbar viel Bürokratie in solchen Prozessen drin.
Ja, normalerweise eigentlich schon. Also es sind, glaube ich, zwei Dinge, die das einfach so hyper beschleunigt haben. Erstens, der Wille ist momentan unfassbar groß, da halt reinzugehen. Das ist für die Army ist ein Riesending. Sie sind selber sehr in der Kritik, was so Qualität und Versorgung, Lebensstandards der Soldaten angeht, haben damit auch ein großes Problem, wirklich halt Leute dafür zu begeistern, hatten auch ein paar Medienskandale, die so dann durch Fox News in den USA halt gingen und suchen halt aktiv daran, wie können sie das halt verbessern, damit halt einfach es wieder ein attraktiverer Arbeitgeber für die Menschen wird. Und gleichzeitig sind wir leider, für uns natürlich in dem Fall glücklicherweise, aber glaube ich geopolitisch leider eher in Kriegszeiten. Das heißt, so ein Organismus funktioniert dann auch auf einmal ganz, ganz anders. Und die sind halt super reaktiv zu sagen, wenn wir irgendwo reingehen, machen wir das halt mit Speed und wollen halt die modernste Infrastruktur halt auch wirklich schnell aufbauen und wollen uns nicht in Bürokratieprozessen verzetteln. Und das kommt uns, glaube ich, oder wird uns in Zukunft nicht nur bei der US Army zugutekommen, sondern auch bei anderen Streitkräften oder auch anderen ähnlichen kritischen Infrastrukturen, dass halt einfach gerade ein massives Aufrüsten halt stattfindet. Und Aufrüsten heißt aber glücklicherweise auch nicht nur Waffensysteme, sondern es heißt auch, wie kümmere ich mich generell um
kritische
Menschen.
Infrastruktur.
Kritische Infrastruktur.
In dem Sinne. Also, ja,
richtig.
Okay, 6 Monate. Also da kommen dann die zwei Marshalls vorbei, probieren euer Essen, sagen, das schmeckt gut und ganz das geil. Geht schnell und das ist irgendwie gute Qualität.
Ja.
Dann kommst du in diesen Prozess rein und dann gehen dir, aber also ich stelle mir das so vor, dann, okay, Brandschutz. Hast du 3 Zoom-Calls und die gehen das einmal durch und gucken sich die deutsche Betriebsanleitung an und ihr sagt, alles klar.
Genauso ist es gelaufen, ja. Also man startet natürlich damit so, jetzt muss man erstmal die Dinge so vorbereiten, dass man so eine Ausschreibung halt auch alles in der Qualität halt abliefert. Und gleichzeitig ist halt, hast du halt diesen Willen gemerkt, die wollen das jetzt halt durchboxen. Und die haben jede Person rangeholt, die notwendig war. Genauso beim Thema Brandschutz. So, wir hatten unsere Zertifikate, die gut gemacht sind für Deutschland, Österreich, Schweiz und sowas. Hier mit irgendwie Brandschutzgutachtern aus Deutschland. So, das ist natürlich erstmal so jemandem für US-Soil Base ist das erstmal relativ scheißegal. Aber innerhalb von wenigen Wochen hast du dann den Global US Fire Marshal, der sich das anguckt und irgendwie das Ding übersetzt und irgendwie da nachfragt und da irgendwie sich ein bisschen mit beschäftigt und dir dann irgendwann sagt, so, approved, passt, Zertifizierung für alle Basen, die ihr jetzt habt, könnt ihr so machen, kein Thema. Und durch diese ganzen verrückten Dinge, die da halt so passieren, ist das dann halt in manchen Dingen bist du halt in Wochen so durchmarschiert.
Und wo liefert ihr jetzt als erstes hin?
Wir liefern tatsächlich nach Südkorea, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass halt die Person, die uns gefunden hat und das halt voran pushen wollte, stationiert ist in der koreanischen Base. Es ist aber wirklich für die halt der Parade und das Exempel halt eigentlich für globale Infrastruktur. In wenigen Wochen verlässt auch die erste Maschine tatsächlich unser Haus schon und geht nach Südkorea, wird da aufgebaut und ist dann auf einer Base stationiert. Und im Frühjahr geht dann die zweite Maschine an die Army raus und das ist dann wirklich eine für Infield-Einsatz. Das ist also nicht etwas, was in Gebäude reingebaut wird wie bisher, sondern gleichzeitig haben wir damit dann eine 20-Fuß-Container-Variante eingeführt. Das heißt, alles ist im Container eingebaut, von Kühltechnik, Aggregaten, um halt irgendwie auch im Feld dann halt Strom versorgen zu müssen. Da hast du halt jetzt nicht einen Wasseranschluss oder einen Stromanschluss.
Braucht ihr das alles noch selber oder habt ihr mittlerweile, also ihr braucht doch bald auch Zulieferer? Die
quasi wir haben schon eine ganze Weile Zulieferer, genau. Also wir haben zwar eine Endlinienproduktion, aber die ist rein auf das beschränkt, wirklich wir bauen fertige Gesamtmodule zusammen, machen halt Finaltests, aber wir haben schon relativ etabliertes Zuliefernetzwerk, die halt dann jeweils Spezialisten in den Bereichen sind und die bauen uns in dem Fall halt auch das System halt auf.
Okay, und wenn wir jetzt mal ein bisschen realistisch träumen, Südkorea funktioniert, Infield funktioniert auch,
ja.
Dann sagt die US Army im besten Fall, hey, wie viel Base haben wir weltweit? Wir brauchen jetzt tausende dieser Robo-Kitchen.
Ja.
Also dann reden wir von 100 Millionen Aufträgen. Also,
das ist das Ziel, ja. Und das ist auch das Potenzial, was dieser Bereich halt bietet, weil das Problem haben sie in jeder Base und sie würden es nicht angehen, wenn es nicht etwas ist, was sie halt auch flächendeckend halt aufbauen wollen. Und dafür ist halt genau dieser erste Step halt da, herauszufinden, in welchen Zielen wollen wir das halt wirklich einsetzen. Ist es mehr Feld, ist es Basis, ist es beides? Und sobald wir damit durch sind, ist genau das Ziel, dann den großen Sprung zu machen.
Und wie viele Competitor habt ihr da?
Also ich glaube, keiner hat bisher irgendwas in diesem Defense-Bereich geliefert. Insofern sind wir die Ersten, die das Ganze machen. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt halt darüber reden, wird natürlich auch der Buzz darum groß, dass man sagt so, okay, wow, das ist wirklich ein spannendes Segment und da kann man halt viel drin machen. Aber es ist natürlich auch ein weiter Weg, da erstmal hinzukommen und das halt hinzukriegen. So, aus Deutschland heraus ist Circus die einzigen, die auch weltweit, glaube ich, überhaupt auch in diesem ganzen Defense-Space halt auch arbeiten. Wo man tatsächlich mal sagen muss, erstaunlicherweise sind wir da mit zwei deutschen Firmen gerade vorreitend, was sowas angeht.
Sind das, also das hat schon Potenzial, die nächsten beiden Exportschlagerfirmen dann zu sein, die neuen Siemens.
Ja, das wäre das Ziel, was wir haben. Dafür müssen wir halt weiter schnell sein und müssen halt diesen Vorsprung halten, nicht nur jetzt halt mal das erste Mal was gewonnen zu haben, sondern in sehr kurzer Zeit zu beweisen, so das ist ready, das ist global scalable und liefert halt genau auch so die Qualitäts- und Standards, die sie halt brauchen und dann halt zu sagen, Vollgas, jetzt halt wirklich alles vollpflastern damit. Mhm. Und wenn du halt auch erstmal einmal in so einem Bereich halt drin bist, hast du halt einen großen Vorteil, so wenn Erfahrung mit dir besteht, die sind damit zufrieden, dann hast du auch eine sehr hohe Chance, dass du ein gesetzter Player bist und halt neue, die sagen, ja, wir können das ja hier halt auch, haben halt keinerlei Proofpoint im Defense. Und wenn du einmal gezeigt hast, so du kannst Defense-Sparte bedienen, hast du halt einen Vorteil, der kaum wegzumachen ist.
Was sind eure größten Learnings als Team der letzten Wochen, Monate und Jahre?
Wie immer, Fokus. Es gibt so viele Opportunities, die wir halt haben, die man hinterher jagen möchte, weil sie halt alle Riesendinger halt irgendwie versprechen. Und man muss halt so viele Absagen, die einem so wehtun, dass man sie halt jetzt noch nicht machen kann dabei. Und es ist sehr schwierig, das auch immer mit klarer Linie halt zu machen. Sich immer wieder als Gründer und Management-Team halt auch die Zeit zu nehmen, sich immer wieder neu diese Entscheidung halt vorzunehmen, zu sagen, was ist wirklich relevant, was bringt uns wirklich voraus, was schaffen wir auch mit der Kapazität. Wir wachsen halt ganz stark, trotzdem sind halt natürlich Dinge wie halt US Army und wirklich jetzt Großskalierung auf hunderte Maschinen halt bauen, sind Riesendinger und darauf musst du dich halt auch fokussieren. Und Kunden überwerfen dich halt mit Ideen, mit Sonderlösungen, die sie halt haben und hinter vielen stecken dann halt auch hunderte Maschinen, die du halt machen kannst. Und mit teilweise auch wenigen Twists, es fühlt sich dann so an, so ja okay, wir investieren ein paar Wochen und dann haben wir wieder so ein Riesending halt unlocked. Aber die Wahrheit ist halt meistens so, ja, das ist halt immer nur die ersten 20%, die du siehst. Da kommt halt noch ganz viel mehr Shit im Hintergrund, den du noch nicht kennst. Und wenn du diese Wege beschreitest, dann verzettelst du dich halt. Und das ist, glaube ich, immer wieder etwas, was wir uns halt eintrichtern müssen, halt eigentlich alle zwei Wochen zusammenzusitzen und wieder fein schärfen. So, was müssen wir doch wieder absägen, was wir vielleicht einen Schritt wieder zu viel angefangen haben. Gerade wenn du halt irgendwie wächst und skalierst. Weil du denkst, die Teampower wächst, du kannst mehr stemmen, du hast mehr Leute heraus. Aber eigentlich holst du dir die Leute nur, dass du halt mehr Power bekommst in dem Bereich, den du halt wirklich halt auch richtig gut machen möchtest.
Und also, was ich ja super spannend finde, du hast eben gesagt, es gibt zwei deutsche Player, die quasi in diesem Defense-Space jetzt eine relevante Rolle spielen und die gute Announcement haben. Wie du schon sagst, wenn ihr drin seid, das Vertrauen habt, dann wird es ja weitergehen. In der Vorbereitung, ich habe so ein bisschen geschaut, wir haben anfangs darüber gesprochen, China, Europa, USA. Mhm. Ich würde gerne nochmal, weil wir gesagt haben, wir wollen über diese Branche und über das Zeitalter nochmal ein bisschen sprechen. Ich habe 2004 iRobot, Will Smith, da ging es um das Jahr 2035 Chicago. Roboter fangen an zu lernen, Gefühle zu entwickeln und quasi selber zu entscheiden.
Ja.
Du hast jetzt ganz viel Insights aus dieser Robotik, ich nenne es mal Food Tech Space aus der, aber parallel Figure AI haben wir genannt. Also ja. Das sind ja humanoide Roboter. Wie weit sind wir wirklich von diesem Science Fiction entfernt?
Ich glaube, für viele erschreckenderweise nicht wirklich weit weg davon. Also das wird passieren, ganz sicher. Es wird nicht in wenigen Jahren in jedem Haushalt sein und das ist zumindest meine Ansicht und quasi die alle alltäglichen Dinge übernehmen. Aber es wird eine wahnsinnig mächtige neues Werkzeug sein, was du halt generalistisch an ganz vielen Ecken halt einsetzen kannst. Wenn man sich anschaut, was in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, wie die Systeme von halt irgendwie wie mit dem, weiß ich nicht, so starr und irgendwie unsicher halt durch die Gegend gehen, wie sie halt fließend halt irgendwie Dinge halt machen können. Davon ist auch ganz viel, auch viel geskriptet und immer noch halt sehr viel natürlich auch für den Hype und für die Story, dass man halt irgendwie weiterkommt, gebaut. Aber es ist wirklich sehr nah dran und vor allem, was halt wichtig ist, die ganzen Hardware-Plattformen, die sie bauen, werden halt auch billig, weil sie sie halt in Menge herstellen können. Und wenn wir erstmal in die Richtung gehen, dass Hunderttausende bis vielleicht 1 Million dann irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Jahren halt hergestellt werden, dann ist das System halt auch wirklich so, dass es für ganz, ganz viele Anwendungen Sinn machen wird. Also ich glaube, es wird trotzdem sehr viel erstmal über die Industrie oder generell halt so im B2B-Sektor halt kommen. Weil auch wenn so eine Maschine irgendwann $20,000 kostet, was ziemlich wenig ist für das, was da an Technik drinsteckt, ist es doch trotzdem so, dass es für so Privatleute erstmal ein ziemliches Luxusgut sein wird. Und alleine dafür ein bisschen aufzuräumen und irgendwie vielleicht die Spülmaschine einzuräumen, wird das jetzt nicht unbedingt in der Masse halt jedem sofort halt irgendwie wert sein. Aber wenn du dir vorstellst, im Krankenhaus durch beispielsweise irgendwie die Lager gehen und irgendwie halt irgendwie Spritzen und Kanülen und sowas irgendwie halt auffüllen oder wenn Betten gewechselt werden müssen, die machen zu können, in der Fabrik Dinge machen zu können, die bisher Menschen halt machen, so das wird in sehr, sehr heftigem Maße kommen, sehr zeitnah.
Was sind so die Player, die man sich angucken muss? Also Optimus von Tesla, also die starten da ja gerade alle rein. Was sind so die Top-Player, wo guckst du hin, wo holst du dir Inspiration?
Ja, also um es mal so, glaube ich, auf die Top 5 mal zu reduzieren. Figure hast du selber genannt. Extrem gut, was sie machen. Dann Tesla Optimus, ganz klar. Sehr spannende Company aus ursprünglich Norwegen, sind aber jetzt in Silicon Valley gezogen, ist OneX Technologies. Machen einen extrem spannenden Ansatz, weil bisher fast alle eigentlich auf diesen klassischen Designs wie Roboter gebaut werden. Metall, alles starr, Getriebe und sowas aufbauen. Und die eher das Ganze wie einen menschlichen Körper bauen. Also sehr weich, nachgiebig. Wenn du quasi gegenläufst, dann tust dir nicht weh, sondern er drängt halt irgendwie auch zur Seite. Ist wirklich ein smarter Ansatz und sind auch irre weit und total beeindruckend, was sie machen. Dann hast du großen, einzigen, wirklich relevanten deutschen Player, Neura Robotics.
Die dein so ehemaliges Unternehmen.
Mein ehemaliges Unternehmen, die glaube ich, deutsche europäische Hoffnung auch da drin halt sind, auch extrem krasse Fortschritte halt machen. Trotzdem hast du in Deutschland heraus immer den Nachteil, dass einfach das Funding woanders bisher immer noch ein Step weiter ist und die halt schon eher so an Milliardenrunden sind, wo bisher Neura noch ein Step dahinter ist, aber David ist dabei, das zu ändern. Und dann hast du in China beispielsweise Unitree. Das sind teilweise, das sieht manchmal ein bisschen merkwürdig aus, weil die meisten bauen Humanoide in Menschengröße. Unitree baut die eher so in fast so Kindergröße. Aber können die unfassbar günstig herstellen und die Systeme findest du tatsächlich auch schon mit ganz vielen Influencern, die sich so ein Ding irgendwie kaufen und damit irgendeinen Quatsch inzwischen halt machen. Die rollen die Dinger halt wirklich auch schon so als erste Serie halt aus.
Also warum ist, du hast eben gesagt, warum ist Kapital ein Problem in Europa? Sind wir langsamer als die? Also liegt es an der Regulierung, liegt es am Mindset oder liegt es dann wirklich am Kapital?
Ich glaube, Regulierung steht momentan dem gar nicht so im Weg, sondern es ist wirklich halt einfach das Kapital in der Menge ist halt nicht da und vor allem auch diese Entschlossenheit zu sagen, so das ist es, das passiert, da müssen wir alles halt draufsetzen und halt wirklich in kurzer Zeit auch zu entscheiden, so wenn wir dabei sein wollen, dann müssen wir halt heute quasi halt da in wirklich voll all in das Thema halt gehen. Und das ist halt hier generell einfach von unserem, also da kommt das Mindset-Thema, glaube ich, wieder so ein bisschen. Das ist einfach nicht so das Deutsche oder Europäische. So diese super Big Shots zu machen und zu sagen, so alles drauf wird funktionieren und wir rennen einfach so lange, bis es halt funktioniert und dann irgendwann halt von der Bubble sich irgendwann dann halt wirklich ein etablierter Markt halt irgendwie entwickelt. Und das ist natürlich ein Riesennachteil, so, weil die einfach mehr Speed durch mehr Geld halt haben können.
Und wir in Deutschland haben ja eigentlich, wir haben es am Anfang gesagt, wir haben ja eigentlich die Tugend und wir haben ja die Skills und das Talent, eigentlich genau solche Anwendungen zu bauen.
Ja.
Das Kapital fehlt. Wie lange dauert das noch? Also haben die Chinesen uns auch schon von der IP überholt? Oder spielt Deutschland nach wie vor in den Top 3 weltweit mit?
Also Deutschland spielt definitiv in den Top 3 noch weiterhin mit, weil ganz, ganz viel Kerntechnologie doch immer noch aus Deutschland kommt. Wir haben so eine krasse Zulieferlandschaft und so Subtechnologien, was Sensorik, Motorik, auch Hardware wirklich, so ganz einfache Dinge wie Getriebe angeht, sind immer noch quasi so Weltmarktführer auch da drin, deutsche Firmen, die auch kein Mensch auf dem Zettel hat, dass es diese Firmen überhaupt gibt und dass man die braucht. Aber sie werden immer natürlich mehr in Produkten eingesetzt, die dann in USA und China passieren. Das heißt, wir haben lokal halt irgendwie alles halt da und sind noch momentan auch ganz gut darin, die Dinge irgendwie zu exportieren. Aber sie holen natürlich halt auf. Und eigentlich müssten wir es halt genau anders machen. Eigentlich müssten wir halt all das, was wir haben, nicht mehr in der alten Welt zusammenziehen, sagen, wir machen jetzt halt noch Fahrzeugbau und sonst etwas. Das ist eh am Limit angekommen, was man da tun kann. Und gerade durch so Akquisitionen vor 10 Jahren, glaube ich, war es, wurde KUKA von Midair gekauft. Das war damals so die Firma, die halt so den ganzen Fahrzeugbau eigentlich halt überhaupt auf das Automatisierungslevel gebracht hat, was es halt heute war. Das gleiche jetzt mit ABB, was mit Softbank nach Japan dann halt abgewandert ist. So, diese Industrien sind nicht mehr unsere Zukunftsbereiche, die wir machen müssen, sondern wir müssen eigentlich genau das, was wir halt an Technik da haben, jetzt in so völlig neue Märkte, die halt es noch gar nicht gibt, die noch gar nicht entstehen oder die gerade entstehen erst halt zusammenziehen. Und das ist halt nicht mehr Industrie, sondern es ist halt Non-Industry. Sowas, was wir halt tun, wie Foodbranche, gibt es halt auch mit so Care, Medizin, gibt es halt viele, viele andere Bereiche, die halt entstehen. Und da, auch wenn der Markt halt noch sehr klein ist, müssen wir halt einfach sagen, auf die müssen wir Geld drauf werfen. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, wir müssen sie selber etablieren. Und wir dürfen nicht so diesen Transrapid-Moment haben, wo wir sagen, wir haben so die abgefahrenste Technologie, aber ja, lass mal irgendwo in Asien dann halt eine Teststrecke aufbauen. Sondern halt wirklich entschlossen sagen, wenn wir halt global Führer sein müssen, müssen wir auch am Anfang adaptieren und zeigen, wie es halt geht. Und dann probieren, wieder halt exportstark zu werden.
Und müssen wir auch wieder mehr produzieren in Deutschland?
Dadurch, dass Automatisierung Produktion fast auf einmal unabhängig von den Kostenfaktoren halt hat, wo du es in der Welt halt machst, ja. Also genau das, was auch in den USA passiert, mehr zurückziehen, Made in America, lokale Vorteile, lokales Know-how nutzen, sollten wir auch tun.
Made in Germany.
Ja.
Was sind denn deine 5, ich sag mal, provokantesten Vorhersagen für die industrielle Revolution?
Die provokantesten Vorhersagen. Also, ich glaube, das, was gerade passiert, wird die nächsten 50 Jahre massiv prägen. Und viel haben die Leute Angst vor dem, was kommen wird. Und es wird definitiv passieren. Es werden Roboter werden in das tägliche Leben an jeder Stelle halt kommen. Und auch gerade kombiniert halt mit AI oder halt dann eben Embodied AI. Es wird komplett die Art und Weise, wie Dienstleistungen, wie Service und sowas erbracht wird, wird es komplett revolutionieren. Und wir beschäftigen uns viel mit der Frage, wollen wir das Ganze denn und muss man darüber dann halt ethische Diskussionen halt irgendwie halt führen? Aber es ist so ein Rennen im Gange, das ist nicht mehr aufzuhalten. Also in dem Moment, wo quasi regierungsgroße Investitionssummen in AI-Data-Center gehauen werden, um halt die Vorherrschaft irgendwie zu bekommen oder halt solche Firmen halt gerade entstehen, ist es vollkommen klar, dass es halt passiert. Und damit muss man sich, glaube ich, einfach auseinandersetzen zu sagen, okay, was können wir daraus machen und wie können wir daraus halt profitieren und wie können wir uns auch schnell weiterentwickeln. Das, was, glaube ich, sehr viele überraschen wird, ist halt einfach die Geschwindigkeit, in der es passiert. So, alle industriellen Revolutionen, die wir bisher halt so hatten, die waren halt viel längere Transition-Zeiten und die gingen dann halt so über die halbe Lebenszeit von einer Generation. Das passiert halt jetzt so in 5 bis 10 Jahren, dass auf einmal alles komplett anders ist, wie es vorher sein wird. Und das wird auch, glaube ich, die größte Challenge für halt die Menschheit heraus zu sagen, schaffen wir es, diese Adaptionsgeschwindigkeit halt zu haben? Oder wird es halt einen Teil der Welt halt geben, die es verpasst haben und einen Teil davon, die halt voll drin sind? Und zwischen diesen beiden Gruppen wird sich halt einfach die Welt sehr viel doller halt spalten, wer halt Zugang dazu hat und den Nutzen haben kann und die, die halt davon abgehängt werden.
Wenn du von Geschwindigkeit sprichst, und das hattest du mir mal gesagt, erklär doch mal AI 2027.
Ja. Also, wie das Ganze angefangen hat, ist, die ersten großen Large Language Models hatten quasi internetgroße Databases, auf denen sie halt lernen konnten. So alles, was wir irgendwie so an Erfahrungen und irgendwie, was es an Artikeln und so an menschlichem Wissen gibt, wurde genutzt, um halt diese Systeme zu trainieren, aber halt doch noch sehr erstmal von Menschen getrieben. Und auf das Level zu kommen, was wir jetzt gerade schon sind, was so die neuesten Models halt können, die aktuellsten Varianten von ChatGPT oder von DeepSeek und so etwas, trainiert jetzt AI. So, also du hast quasi ältere, dümmere Modelle, die halt dafür sorgen, dass du halt Trainings von neueren machst, weil halt einfach sich auf einmal die Geschwindigkeit des Lernens hat einfach exponentiell halt erhöht. Und wenn du das halt immer weiter spinnst, so über die nächsten Jahre, und du hast halt jetzt quasi die aktuellen AI-Systeme, die dann wieder am nächsten Super-AI-System halt irgendwie halt arbeiten, dann passieren halt genau diese super exponentiellen Wachstumsschübe in den Fähigkeiten, in quasi dem Vorausschauen, in halt auch wirklich so krass strategischen und taktischen Denken, die Systeme auch einmal kennen, dass, glaube ich, einen die Fähigkeiten, sich vorzustellen, was man kann, dann auf einmal sehr, sehr schnell überholen. Und genau das macht ja diese große Studie AI 2027, dass sie so ein bisschen so die Worst-Case- und Best-Case-Szenarios einmal aufzeichnet, so wie kann das daran abdriften, dass wir halt vollkommen die Kontrolle darüber verlieren, wie kann es aber auch dazu führen, dass halt auf einmal das dazu führt, dass wir ungeahnte Durchbrüche in Medizin, in Physik und in Materialwissenschaften und all so etwas halt haben, die uns halt wirklich in eine völlig neue Ära an Wohlstand und Technologie Batterie halt bringen kann. Und das, was so gefährlich natürlich darin ist, dass wenn einer alleine diese Technologie halt hat, du kannst eine starke Technologie immer zu was Guten und was Schlechten einsetzen. Und wenn nur ein Player sie alleine hat, dann ist es halt natürlich gefährlich, weil er es halt ausnutzen kann. Und deswegen entsteht halt auch gerade dieses so geopolitische Race dahinter, zu sagen, die Supermächte wollen halt beide ganz, ganz vorne sein. Und das ist, leider Gottes, ist es ein bisschen, finde ich, die Analogie zum Manhattan Project damals zu sehen. Es ist halt ein Race, was halt um Monate Abstand geht. Wo man halt wirklich sagt, man muss jeden Vorteil nutzen, den man irgendwie haben kann, um halt 3-6 Monate vor dem anderen halt vor zu sein, um irgendwann halt zu diesem Status zu kommen, dass man der Erste darin halt irgendwie ist. Und in so einem Race wird natürlich auch häufig gerne alles ignoriert, was man vielleicht beachten sollte, um dafür zu sorgen, dass es halt noch kontrollierbar, sicher und irgendwie nachvollziehbar das Ganze halt bleibt. Und das macht es natürlich gerade sehr explosiv. Und deswegen haben sehr viele Angst, dass, weil es so unvorhersehbar ist, weil halt auf einmal die AI trainiert, dass so in diesen Szenarien halt einfach dann irgendwann so dieses Superwachstum entsteht, wo man komplett die Kontrolle darüber verlieren könnte.
Und das dann, also das Worst-Case-Szenario ist, dass die Maschinen dann quasi übernehmen, selbst denken. Also ist das Endziel AG1?
Es wird auf jeden Fall darauf hingearbeitet, ja. Es hat natürlich sehr viel damit zu tun, was erlauben wir den Systemen halt zu machen. Und das ist das einzig Gefährliche darin, wo haben wir noch Barrieren, die wir kontrollieren können, die halt sagen, die Systeme haben immer noch irgendwie ihren gezielten Nutzen, für die sie einsetzen. Und wir lassen sie nicht einfach generisch auf alles rübergehen und lassen komplett Powergrids optimieren, Verkehrssysteme leiten und halt wirklich in die Infrastruktur halt eingreifen, weil dann teilweise Logiken irgendwie entstehen können, die wir einfach nicht mehr nachvollziehen können. So, die vielleicht halt für diese Ziele, die auf die so eine AI trainiert wurde, halt logisch sind, aber die natürlich für uns als Menschen irgendwie nachteilig sind. Auch neulich habe ich gerade eine ganz spannende Studie darüber gelesen, warum auch AI gerade vermehrt anfängt, dass sie halt so im Hintergrund strategische Taktiken, Lügen und sowas halt entwickelt, weil die Logik, nach der halt so AI-Models trainiert werden, ist, du gibst ihm eine Aufgabe und dann ist es halt ja immer relativ einfach, machst du es richtig, gibt es eine Belohnung, machst du es falsch, gibt es quasi eine Strafe. Und irgendwann, wenn die AI gelernt hat, so okay, das ist vielleicht der korrekte Weg, aber ich kann genau wie ein Mensch bei halt irgendwie einer Prüfung, kann ich halt schummeln. Und das Schummeln bringt mich schneller und einfacher zum gleichen Ziel und ich werde belohnt und das war aber effektiver, dann werden diese Dinge halt natürlich extrem verstärkt. Und das ist so der Grund, wie halt einfach dieses Prinzip Learning funktioniert, warum halt auf einmal dann so Dinge passieren, die wir uns vielleicht nicht mehr vorstellen können. Aber wir haben es halt selber sehr in der Hand. Also in dem Moment, wo wir immer noch sagen, wir haben einigermaßen sichere Barrieren, ist es auch etwas, was halt sehr zum Guten genutzt werden kann. Und ich bin absolut lageroptimist dabei und definitiv nicht das Lager, wir müssen ganz viel regulieren. Sondern.
Aber auch das ist der Spannungsbogen, ne? Also ich bin voll bei dir. Auf der einen Seite sagen wir müssen das kontrollieren, was wir irgendwie in der Hand haben, was für Regulatorik spricht. Auf der anderen Seite sagen wir müssen deregulieren, um schneller zu sein. Ja. Aber dann entgleitet uns so ein bisschen die Kontrolle.
Ja. Es muss halt irgendwie ein gesellschaftliches Interesse involviert bleiben. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Der Staat darf nicht wirtschaftliche Unternehmen halt bremsen. Trotzdem müssen die öffentlichen Interessen irgendwie halt eine Rolle darin halt spielen. Und ich glaube, das könnte man halt schaffen, indem man halt schon sagt, so, ihr könnt mit Vollspeed halt weitermachen, aber wir haben halt einfach gewisse Dinge, wo wir halt irgendwie drauf aufpassen müssen. Aber das schaffen meistens, also gerade auch in Europa schaffen wir es halt nicht so richtig, sondern wir versuchen es überzuregulieren und uns über Dinge Sorgen zu machen, die sich schon wieder 4 Dinge weiterentwickelt haben.
Wenn es eine Sache gäbe, die du gerne bei uns allen jetzt, die zuhören und zuschauen, ändern wollen würdest über die Annahme von Robotern.
Ja.
Was wär's?
Betrachtet Roboter als ein Werkzeug wie jedes andere auch. Wie den Hammer, wie die Bohrmaschine, wie in der Küche den Thermomix, wie euer Smartphone, was ihr damals hattet. Alles waren große Fortschritte, wie wir Dinge machen können, wie wir Dinge bauen können. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Toolset. Die Tools werden natürlich immer mächtiger und können neue Dinge halt machen. Aber genau das sind sie eigentlich. Man kann sie auf unfassbar viele Sachen halt anwenden und damit halt viel produktivere und bessere Dinge für unseren Wohlstand halt tun. Es fällt einem nur immer schwerer, halt es vorzustellen, weil es halt nicht mehr ein Gerät für einen Zweck ist, sondern es ist ein Gerät für ganz, ganz viele Zwecke. Aber in dem Moment, wo man es halt so betrachtet und sich halt überlegt, was sind die guten und die schlechten Dinge, dann verliert man auch die Angst für nicht davor, weil es halt nichts anderes ist.
Und alle, die zuhören und sagen so, ey Henrik, was du erzählt hast, also Robotik war mir vorher noch nie so klar und wie das Ganze funktioniert, B2B, es sind viele Dinge gefallen. Was würdest du denen raten, wie kommt man noch in diese Branche rein und was sind die wirklich spannenden Wachstumsfelder?
Ja, das Verrückte ist, es ist eigentlich noch nie so einfach, in diese Branche reinzukommen wie jetzt. früher war es so ein richtiges Deep Research Thema und du hast halt über so die klassischen Unis eigentlich erstmal so den ganzen mühsamen Weg von null an, wie funktionieren Roboter, halt wirklich so dieses Deep Layer, wie bewegen sich Gelenke, wie steuere ich das, so die ganze Elektroregelungstechnik und so etwas. Und die ist eigentlich größtenteils einigermaßen durchgespielt. Also auch da gibt es noch Fortschritt. Aber so die Masse, die halt irgendwie gebaut ist, ist da auf einem Level angekommen, wo darauf quasi die Welt halt schon läuft. Und durch AI hat sich auf einmal halt so ein Layer gebildet, was diese lernenden und viel komplexeren Möglichkeiten bieten, die halt dieses tiefere Hardware-Layer halt einfach nutzen können darüber. Und das sind halt Dinge, die Leute sich halt inzwischen durch Online-Courses halt in einem halben Jahr bis einem Jahr halt beibringen können, damit halt arbeiten zu können. Und du kannst auf einmal als ein jemand, der AI-Systeme entwickelt oder Logiken halt baut, kannst du auf einmal Robotik-Anwendungen halt machen, indem du halt Plattformen nutzt wie so Operating Systems wie ROS, das ist halt so Robot Operating System, auf dem sehr viel aufgebaut wird. Da ist quasi alles fertig gebaut und du kannst quasi deinen Layer halt irgendwie draufziehen, zu sagen, ich mache damit jetzt halt eine Applikation. Und da sieht man auch, dass es auf einmal Startups gibt, die innerhalb von ein paar Monaten Anwendungen halt bauen können, die früher völlig undenkbar waren. So billigste Hardware kaufen, brauchst kein Investment, brauchst kein Knowledge jetzt wirklich tief darüber, über die Robotics und nimmst die Bausteine, die halt da sind, entwickelst halt einen AI-Layer da halt drauf, der halt irgendwie eine Anwendung wie, ich greife ein T-Shirt, ich falte das zusammen mit ganz einfachsten Mitteln, dem Ganzen halt beibringst und du hast innerhalb von Monaten fast schon ein Produkt gebaut dafür. Das heißt, ich glaube, dieser klassische Ausbildungsweg Robotik ist gar nicht mehr der richtige. Und in vielen Unis ist es aber, glaube ich, immer noch der Standard, der auch so gelehrt wird. Aber das viel Spannendere ist, glaube ich, momentan so dieser Application Layer. So, wie kann ich halt AI nutzen und halt so ein bisschen Knowledge über, wie das Ganze funktioniert? Wie kann ich Sensordaten mit irgendwie Maschinenbewegungen irgendwie kombinieren, um halt daraus einfach Anwendungen halt zu machen? Und da passiert auch meiner Meinung nach so die größte Revolution in nächster Zeit, dass halt einfach quasi es auf einmal ein, genau wie App-Entwicklung, es ein Massenphänomen wird. Dass ganz viele Leute halt auf diesen fertigen Plattformen, die es gibt, halt neue Anwendungen aufbauen. Auch bei den Humanoiden, glaube ich, auch das wird eine Plattform sein. Auch da werden Leute irgendwann Apps entwickeln können, damit die Systeme neue Fähigkeiten haben, die sie halt noch nicht haben.
Wäre dein Rat an jeder, der zuhört und der irgendwie reingehen will und der sagt, ich habe auch Lust, irgendwie eine Company in den Bereich zu bauen, sich dann ein Problem, ein Vertical, eine Nische zu suchen? Mhm. Du hast Krankenhaus gesagt, also lass uns mal das Gedankenexperiment machen. Henrik, Anfang, Mitte 20, hat jetzt vielleicht studiert, vielleicht auch nicht studiert, hat auf jeden Fall seinen Doktor nicht mehr gehabt. Wie würdest du vorgehen? Welchen Anwendungsfall würdest du überlegen? Welchen 3D-Druck würdest du dir holen? Und wie komme ich relativ schnell in diese Hypothesenvertestung, um dann zu sagen, okay, hat das Potenzial oder nicht?
Ja, also auf jeden Fall gucke nach einer Nische, die so ähnliche Erscheinungen hat wie quasi die klassische Automatisierung. Dinge, die wiederholbar sind, die vielleicht auch für Menschen irgendwie halt mühsam sind, die eigentlich nicht so richtig unser kreatives Denken halt irgendwie erfordern. Und schau dir irgendwie Branchen an, wo du halt solche Probleme halt findest. Ob es jetzt irgendwie, es gibt cooles deutsches Startup Suits, die haben sich mit so Industriewäscherei auseinandergesetzt. Wie kann ich Handtücher aus Hotels in so Faltanlagen, Waschanlagen, Trockenanlagen und sowas halt irgendwie reinbringen, ist ein tierisch nerviger Job für Menschen. Irgendwo, meistens sind das irgendwelche Kellerräume, in denen halt Personen arbeiten, die halt einfach tonnenweise irgendwie Hotelhandtücher halt da durchwaschen müssen. So super coole Anwendung, sowas zu machen. Sucht halt genau nach sowas. Und baut wirklich auf Hardware-Plattformen auf, die es gibt. Es macht bis auf diese wenigen Ausnahmen, wie jetzt halt ein Figure, ein Neura, ein XAI oder so etwas, ein OneX, macht es keinen Sinn, auch so etwas zu probieren. So, das sind die wenigen Firmen, die halt einfach so viel Funding halt machen, dass sie quasi neue Hardware-Plattformen halt generieren. Aber man kann mit ganz einfachen Mitteln kann man halt Applications halt machen. Und dann, genau, wenige tausend Euro lang, um eine Robotic Company zu machen. So, wir beide kennen Yannick Grothusen, der genau das tut mit Robot Learning Company. Einfachste Research-Arme, total abgefahrene Anwendungen, die sie halt machen, wenige Monate Entwicklungszyklen, die sie halt haben, bis so die ersten Demo und Piloten halt irgendwie laufen. Das ist, glaube ich, genau der richtige Einstieg, um in diese Welt halt reinzukommen.
Und ein Place to be, also wir müssen vielleicht gar nicht immer in Silicon Valley oder nach China gucken. Ja. In Deutschland ist nach wie vor, also kann Hamburg ein Hotspot werden? Kann München einer sein?
Also München ist es auf jeden Fall schon. Du hast halt einfach wahnsinnig viel Talent, aber genau wie auch Silicon Valley ist manchmal auch, wenn du in der Frühphase ein Startup gründest, Talent War gar nicht gut für dich. Sondern du brauchst klar clevere Leute, brauchst gute Ingenieure oder gute Softwareentwickler dafür, aber die findest du auch außerhalb dieser Hotspots. Also ich würde sogar eher dazu tendieren, wenn du deine Nische gefunden hast und auch irgendwie einen Plan hast, wie du halt vorgehen willst und jetzt nicht unbedingt durch das Netzwerk und die ganzen auch shiny Konferenzen und sonst was überhaupt erst nochmal deinen Weg findest, sondern genau sagst so, hey, ich kann das und das ist die Branche, die ich machen will und ich will das Ding einfach lösen, dann kannst du in jedem kleinen Dorf quasi inzwischen sitzen und das Ganze halt machen. Und vielleicht ist es sogar besser, weil einfach deine Kosten am Anfang für irgendwie eine kleine Garage, Office und sowas einfach so viel geringer sind, als wenn du jetzt irgendwie in München dich halt irgendwie rumschlagen musst. Aber es ist ein anderer Lebensstil.
Absolut. Und also zu dem Thema, also kurz, wie guckst du auf das Thema Work-Life-Balance?
Ist halt Founder immer schwierig. Also
deswegen, also wie viele Stunden sind es?
Es sind also unfassbar viele Stunden, aber es ist auch, wenn du Bock auf das hast, sollte es dir eigentlich auch egal sein. Also jemand, der als Gründer rangeht und überlegt, wie viele Stunden muss ich denn investieren, denkt, glaube ich, schon falsch. Sondern entweder du bist so hooked von dem Thema, dass es das ist, mit dem du dich den ganzen Tag über beschäftigen möchtest und du nicht rausgehst zu sagen, ich will jetzt das bauen, damit ich da irgendwie damit Geld verdiene oder es verkaufen kann, sondern weil dich die Lösung und irgendwie das Problem halt so fasziniert, dass selbst wenn es keine Company wäre und du würdest es nur als Hobby betreiben, das dein Lieblingshobby wäre. Und quasi sobald du von der Arbeit nach Hause kommen würdest, in deinen Bastelkeller gehst und halt das machst, weil es halt irgendwie du darauf Bock halt hast, ich glaube, nur mit diesem Mindset kannst du auch, gerade wenn du halt irgendwas mit Hardware machst, das halt irgendwie durchziehen. So, du musst das lieben und das halt tun und dann ist auch, Stunden sollten eigentlich scheißegal sein.
Was sind drei Learnings für dich als Gründer, die so nirgendwo standen?
Es sind so viele Learnings, die man so über die Jahre dabei gemacht hat.
Was waren die 100.000 Euro Learnings?
Ich finde es, also eines der größten Learnings, die bevor man wirklich selber angefangen hat, ist so the power of yes. Gerade am Anfang, wenn du Leute kennenlernen möchtest und dich fragt jemand, hey, möchtest du morgen früh hier irgendwie dabei sein auf der Konferenz, da Leute kennenlernen, du weißt genau, so scheiße, du musst heute Abend in den Zug steigen und da halt irgendwie hinkommen und es fühlt sich alles irgendwie unangenehm an. Aber gerade wenn du halt was aufbauen möchtest, du hast keine Ahnung, wie dein Weg sich fügt. Du musst so viel Verbindungen und Leute irgendwie aufbauen, um diesen Weg halt zu finden. Und gerade in der frühen Phase, genau das Gegenteil eigentlich zu dem, was wir jetzt machen, jetzt wo wir skalieren, ist so Laserfokus, weil wir haben unseren Weg so gefunden, wo wir halt hinarbeiten. Die meisten am Anfang haben keine Ahnung, wie der Weg halt ist. Und auch ich, wie gesagt, hatte null Ahnung mit, wir fangen mal an, Kochroboter in Prototypen zu machen, dass wir jetzt an die US Army halt Systeme halt irgendwie ausliefern, dass wir hier enden. Aber sag zu diesen Dingen allen ja. In den meisten Fällen kommt irgendwas raus, was dich irgendwo weiterbringt. Und du lernst schon früh genug, wenn es nicht wert ist, das zu verfolgen. Aber mach einfach jeden Scheiß mit. So. Das Zweite, viele haben, glaube ich, auch gerade die noch nie gegründet haben, haben Angst darüber zu reden, weil sie halt glauben, nein, dann schnappt mir jemand die Idee weg. Gerade wenn du halt Deep Tech und Ähnliches halt machst, ist sowas von die Idee eigentlich egal. Und es ist halt wirklich die Umsetzung, Execution, wie eigentlich immer in jedem Business. Aber gerade wenn noch ein Deep Tech-Komponente dabei ist, halt noch mehr. Du musst das Problem halt auch wirklich erstmal lösen. Sprich mit so vielen Leuten, wie es geht darüber. Erklär denen genau, was du machen willst, um halt wirklich herauszufinden, wer sind die richtigen Leute, die mir helfen können dabei. Auch das hat man am Anfang selber irgendwie, glaube ich, manchmal ein bisschen falsch gemacht, dass man vielleicht an manchen Stellen zu vorsichtig war, weil man dachte, hey, wir haben schon ein paar clevere Ideen und wir wollen jetzt vielleicht nicht Leuten irgendwie alles verraten. Aber in dem Moment, wo man halt irgendwie eigentlich das vergessen hat, gesagt hat, so, hey, wir müssen einfach die Schnellsten sein. Sowieso, wenn wir an was Heißem dran sind, werden es sowieso 100 andere Leute probieren. Die einzige Chance ist, wir machen es am besten, wir machen es am schnellsten und wir finden die beste Strategie, in den Markt halt zu kommen. Und um die zu finden, rede mit jedem, den du kannst, darüber. Erklär denen genau, was du machst und versuch rauszufinden, ob der dir irgendwie helfen kann. Und verrückterweise, Leute wollen helfen. Das ist immer wieder dieses Phänomen, du hast eigentlich nichts, was du einer Person jetzt erstmal bieten kannst, sondern du gehst einfach hin und sagst denen, hey, wir haben hier was Spannendes, die sind interessiert und Leute helfen gerne zu sagen, ja, geh mal zu dem, ich stell dir den mal vor und damit kommt man einen Schritt weiter.
Und sie helfen gerne Leuten mit guter Energie, also ja. Ich glaube, das ist das Thema, wenn du brennst für deine Idee, ja. Und das muss nicht nur deine Gründungsidee sein, sondern generell für ein Thema. Das ist gleich auch mit Netzwerk. Egal, ob du auch beruflich irgendwie weiterkommst. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, oder das Sprichwort meiner Mutter, sprechende Menschen kann geholfen werden. Also du hast schon ein Nein, aber wenn du hingehst und sagst, oh, ich brauche Hilfe, ich habe so Bock auf dieses Thema, ist die Hürde relativ gering. Ja. Henrik, wir bewegen uns dem Ende hin. Und ich finde diese eine Frage, ich stelle sie mir manchmal auch selber, aber man kann sie in beide Richtungen stellen. Was würdest du sagen, was war der schlechteste Ratschlag, den du hier bekommen hast?
Schlechtester Ratschlag, den ich je bekommen habe. Ich glaube, es geht sehr früh zurück, wenn ich mal so schaue, wie spät ich in meinem Leben noch die Begeisterung für das gefunden habe, was ich tue. Wir hatten damals in der, glaube ich, so im Abi-Jahrgang gab es so Karriere-Coachings, die einem helfen wollten, so den richtigen Weg zu finden, so in welche Firma geht man, auch so ein bisschen einen coachen, wie bewirbt man sich halt richtig und so wirklich halt so für Berufsleben halt irgendwie vorzubereiten. Und ich glaube, ich hatte damals irgendwie einen Coach, der hat, glaube ich, irgendwo im Bankenwesen oder sowas gearbeitet und wir sollten so fiktive Bewerbungen ausdenken. Ich habe mich damals dann irgendwie, glaube ich, für Rolls-Royce, weil ich irgendwie Flugzeuge und Triebwerke cool fand, habe ich so als fiktives Ding halt irgendwie gemacht. Und den Ratschlag, den man eigentlich im Grunde genommen halt mitbekommen hat, da baue eigentlich deinen Lebenslauf so auf, dass er halt den Recruitern und den HR-Abteilungen so der großen Konzerne irgendwie gefällt und dass er halt in dieses Muster halt irgendwie halt passt. Und ich glaube, dass ich halt viel zu lange auch in meinem Leben irgendwie geglaubt hat, ja, das ist halt so der normale Weg, den man halt irgendwie hat. Und ich bin glücklicherweise nie in so einem Konzern geendet, weil ich einfach durch die Faszination Technik irgendwie dem hinterher gerannt bin und dann Fraunhofer ist auch ein großer Laden, aber da konnte ich halt immerhin frei irgendwie was tun. Und erst überhaupt durch dieses, dieser erste große mutige Schritt damals zu sagen, auch als ich aus Fraunhofer rausgegangen bin, bin ich damals zu der Schweizer Firma gegangen mit einem kleinen Slide-Deck, was ich glaube, was ich der Firma halt bieten kann. Ich habe mich nicht auf einen Job beworben oder irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, hey, willst du nicht zu uns kommen? Sondern ich habe ihnen gepitcht, wie wir halt ein Technologiezentrum und ein Innovationszentrum aufbauen können und habe gesagt, stell mir den Chef mal vor, ich will ihm mal was zeigen. Habe einfach irgendwas halt ausprobiert und daraus ist irgendwie ein Job entstanden, den sie selber gar nicht wussten, dass sie ihn brauchen dafür. Und dann das Ganze nach 9 Monaten zu kündigen und zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in so eine Gründung, wo nicht mal Funding da ist und nichts da ist und alles, was vorher irgendwie von diesem Weg gepredigt wurde, so läuft das halt irgendwie zu vergessen, einfach zu sagen, fuck it, das klingt aufregend, war so das Beste, was ich tun konnte. Und für viele ist der Weg halt genauso richtig, aber ich glaube, mir irgendwie den Ratschlag zu geben, bau dein Leben so, wie es ein HRler halt sehen möchte, ist, glaube ich, das Falscheste, was du jemandem sagen kannst.
Sondern geh nach der Erfahrung, geh nach dem Gefühl vielleicht auch, wie du dich dabei fühlen willst auf dem Weg dahin.
Ja, also es gibt ja immer viele Dinge, geh nach deiner Leidenschaft danach und klar, können sich nicht alle erlauben, dass sie immer nach ihrer Leidenschaft halt gehen, aber trotzdem finde irgendwas, was dich einfach anzündet und begeistert. Ich habe damals so diesen Bruch in meinem Leben gehabt, ich wäre auch beinahe vielleicht Musiker geworden, habe ganz viel Musik früher gemacht und viel auf so Bühnen von Clubs und sowas halt gespielt und hatte auch eine Zeit überlegt, ob ich nicht Musik studiere und sowas halt irgendwie mache. Oder war halt auch immer schon irgendwie ein Techie und hab an PCs rumgeschraubt und so einen Kram zu machen, ob ich halt das tue. Und im Endeffekt habe ich Musik sein lassen, weil das war so ein bisschen halt so das Passionierte und das Leidenschaftliche. Und Technik war halt das, was mich faszinierte. Und wenn ich drüber nachgedacht habe, wenn ich in 30 Jahren mich irgendwie halt sehe und vielleicht geht die Leidenschaft verloren, weil ich irgendwie genervten 12-Jährigen Musikunterricht geben wollen, die es eigentlich gar nicht wollen, sondern deren Eltern halt einfach nur sagen, du musst jetzt Klavier lernen, dann ist meine Leidenschaft vielleicht dabei weg. Aber diese Faszination, die ich mein Leben lang aus Technik hatte, was damit halt geht, die glaube ich, wird nie in mir erlöschen. Und deswegen habe ich halt diesen Weg genommen. Und ich glaube halt, das, was einfach einen fasziniert und anzündet, dem sollte man hinterhergehen.
Ich gucke auf die Zeit und ich muss sagen, die letzten 75 Minuten, wir sind gestartet mit der Idee zu sagen, so hey, lass uns mal in diesen Robotikmarkt reinschauen. Lass uns mal gucken, wie baut man eigentlich als kleines Hamburger Startup ein nächstes Milliarden-Unicorn-Unternehmen auf. Ich habe von dir mitgenommen, du hattest eigentlich deinen im ersten Schritt doch klassischen Lebenslauf-CV, wenn man von außen drauf guckt, Doktor, großes Startup, CTO. Hast dich dann aber entschieden, aufgrund einer persönlichen Geschichte mit deinem Vater in Kombination, doch zu sagen, so hey, können wir irgendwie das Thema gesunde Ernährung mal neu denken? Du hattest die Skills aus der Robotik. Ihr habt euch 2021 dann hingesetzt und habt gesagt, okay, hey, wir probieren es jetzt einfach mal. Du und dein Co-Founder Kevin seid die ersten Monate rumgerannt und habt mit Leuten erstmal gesprochen. Du hast die Erfahrung gemacht, Menschen wollen helfen, auch wenn du noch nichts hast. Hab dann angefangen mit Holzlatten und einigen geschenkten Roboterarmen, die ersten Anwendungsfälle zu bauen. Ich habe gelernt, dass für das Thema Hardware, was früher lange, lange unsexy war, dass das ein Riesenmomentum hat. Dass was früher schwer war, heute viel einfacher ist. Dass was früher in den Universitäten auch noch heute gelehrt worden ist, gar nicht mehr die Grundvoraussetzung ist, in diese Branche einzutreten.
Ja.
Ich habe von dir gelernt, dass auch hier, auch im Hardware-Bereich, ähnlich wie im Software und jedem anderen Unternehmen, es einfach elementar wichtig ist, sehr, sehr schnell ein MVP zu bauen, ein Produkt, was irgendwie schnell funktioniert. Ihr habt Ghost Kitchen gebaut, ihr habt selber erlebt als absolute Nicht-Fachleute oder Gastro-Leute, was es bedeutet, Küchen zu reinigen, Sonntagabend, Essen auszuliefern, Temperaturen. Und ich glaube, das zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, dann, man muss die Dinge nicht neu erfinden, sondern es ist dieser Branchen-Know-how, dieser Transfer aus, was kann die eine Branche gut und wie kann ich mein Wissen irgendwie darauf adaptieren. Ihr habt es geschafft, in 4 Jahren jetzt ein Team mit 120 Menschen aufzubauen. Ihr habt Stand jetzt heute knapp 20 Millionen Funding, ein bisschen drunter. Die nächste Runde ist in der Pipe. Du hast davon erzählt, wie ihr es geschafft habt, so einen Pull zu erzeugen durch ein Werbevideo, was ihr im Schlachthof gedreht habt, mit nicht vielen Mitteln. Dann plötzlich die US Army bei euch vor der Tür stand und ihr innerhalb von 6 Monaten quasi das größte Militär der Welt davon überzeugt habt, dass sie jetzt eure Robo-Kitchen in Südkorea das erste Mal vertesten und aufstellen. Als wir darüber gesprochen haben, wohin bewegt sich dieser Markt und was ist dein Gefühl, sollten die Menschen Angst haben, hast du gesagt, nee, seht Roboter als ein Werkzeug wie jedes andere, wie ein Hammer, wie eine Schere, bloß es wird mächtiger, aber wir haben immer noch die Kontrolle darüber zu entscheiden, was sie eigentlich machen sollen. Ich habe mitgenommen, dass es vor allem, was uns glaube ich noch nicht bewusst ist, ist die Geschwindigkeit, in der das Ganze passiert. Früher hat die Industrie ein halbes Leben quasi dafür gebraucht, um diese neuen Maschinen und Prozesse zu etablieren. Heute reden wir von Zyklen von 5 bis 10 Jahren. Also es wird exponentiell schneller und auch das hört nicht auf. Und ich habe von dir gelernt, auf die Frage, was ist eigentlich so auch das Erfolgsgeheimnis, gerade am Anfang, wenn man starten will, the power of yes. Also erstmal viel Ja zu sagen, weil man vielleicht noch gar nicht weiß, was da draußen eigentlich lauert und welche Begegnungen, in welche Menschen man irgendwie reinläuft, die einem dann neue Ideen, neue Motivation, Geld, was auch immer mitgeben können. Und dass ihr auf dem Sprung seid, diesen neuen, wichtig benötigten deutschen Exportschlager zu bauen. Zu sagen, Deutschland hat das Know-how, wir haben sehr, sehr gute Leute, wir haben das Talent, wir haben das Kapital noch nicht. Da arbeitet ihr dran, dass quasi auch diese größeren Runden, wenn man sich den Markt, glaube ich, gerade anguckt, jetzt vor wenigen Tagen, ne, Softbank haben wir gesagt, für 5 Milliarden den Robotikarm von ABB aus der Schweiz gekauft haben. Das heißt, es passiert unfassbar viel in diesem Space. Ich glaube, jeder von uns, der hier zugehört hat, sollte diesen Space auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Auf jeden Fall.
Du hast gesagt, es ist auf jeden Fall auch nicht so schwer, wie früher da reinzukommen. Ich glaube, das ist ja auch so der Insight.
Ja.
Und der abschließende Advice von dir war auch zu sagen, ja, den Mut zu haben und nicht quasi auf den Lebenslauf zu optimieren, sondern zu sagen so, hey, du bist kein Freund von Purpose, aber wie will ich mich dabei fühlen? Welche Erfahrungen will ich dabei machen? Und kann ich mir das auch noch in 20 Jahren vorstellen? Und würde ich es genauso machen, wenn ich damit jetzt kein Geld verdienen würde?
Ja.
Henrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke von Good Bites. Ich glaube, wir werden euch alle die nächsten Wochen und Monate mit großer Spannung verfolgen. Wir werden die Daumen drücken, dass hier der nächste globale Player in Hamburg auf jeden Fall entsteht. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.